What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Strammen Schrittes geht es auf Richtung Tour de France. Und darüber wollen wir heute zu dritt sprechen. Am Anfang aber nur zu zweit. Thomas kann nämlich heute leider nicht, aber hinten raus haben wir noch einen Gast. Und was für einen. Die Stimme der deutschen Tour de France Berichterstattung. Florian Nass wird uns nachher zugeschaltet sein. Aber jetzt erstmal sprechen zwei Unwissende und klären die Sidefacts zur Tour de France. Mein Name ist Jonas Bay und mir zugeschaltet ist Lukas Bergmann. Hey Lukas.
Grüß dich. Ja, das trifft es ganz gut. Im Vergleich zu Florian Nass muss man immer in Demut sich in den Podcast anmelden.
Absolut. Lass uns, also wir nehmen heute am Freitag auf. Das ist gerade ganz, glaube ich, wichtig, mal so einen Zeitstempel zu setzen, weil natürlich 400 nationale Meisterschaften sind. Wir wollen aber erstmal zurück auf die Tour de Suisse schauen, die vor allem geprägt war durch sehr, sehr viele Corona-Erkrankungen oder positive Tests, so muss man sagen. Wie hast du es gesehen, die Tour de Suisse?
Ja, am Anfang war es natürlich die Tour de Suisse meiner Meinung nach relativ interessant, weil du relativ viele Leute hattest. Wir hatten es schon angesprochen in der vergangenen Folge, dass eigentlich bei der Dauphiné das Feld noch nicht so stark besetzt war. Klar, da waren dann Roglic und Vingegaard da und die haben das auch dominiert, aber so die anderen großen Favoriten für die Tour de France waren letztendlich dann bei der Tour de Suisse anzufinden. Deswegen war es da interessant. Wer kann sich anmelden für den Platz hinter Roglic und Pogacar auf dem Podest? Das hat man eigentlich gehofft, dass man das bei der Tour de Suisse so ein bisschen rausfindet. Jetzt muss man sagen, am Ende ist man jetzt nicht wirklich schlauer, weil die Frage ist, wer kann jetzt überhaupt starten? Also Vlasov zum Beispiel musste raus bei Bora Hansgrohe, zusammen auch mit Anton Palzer, der aber, glaube ich, eh nicht für die Tour de France eingeplant war. Aber das ist natürlich ein riesengroßer Name. Adam Yates bei Ineos hat es erwischt, der auch jetzt noch ein bisschen fraglich ist, ob er bei der Tour startet. Ich sag mal so, das sind ja alles irgendwie dann Fälle gewesen, die jetzt vielleicht nicht die riesen Symptome wohl hatten und noch mit ein bisschen Abstand zur Tour waren. Deswegen ist schon noch so die Hoffnung, dass der ein oder andere da mitfahren kann. Aber das hat jetzt einfach extreme Unsicherheit in die komplette Planung der Teams reingebracht und noch viel mehr, als das in den letzten beiden Jahren der Fall war und wo wir auch schon so verrückte Jahre hatten, aber dieses Jahr ist es irgendwie noch krasser und verwirrender.
Ja, vor allem glaube ich, weil natürlich einige Teams sich schon relativ sicher waren oder man sich ja selbst auch, ja, wenn wir jetzt hier unterwegs sind in der Stadt, hat man ja bei weitem nicht mehr das Aufmerksamkeitslevel auf Corona gerichtet wie letztes Jahr noch. Also man trägt nicht mehr überall Maske, man vergisst dann doch mal in einem Restaurant, in einem Supermarkt die Maske überhaupt aufzuziehen. Fällt einem gar nicht mehr auf irgendwie. In der U-Bahn trägt man es natürlich, weil es verpflichtend ist. Aber ansonsten hat man da einfach nicht mehr so den Fokus drauf. Und ich glaube, manche Teams sind auch richtig nervös geworden, also die ihr ganzes Team abgemeldet haben. Sicher waren auch nicht alle positiv. Ist am Ende natürlich auch eine Privatsache, wer da jetzt positiv ist. Manche haben es verkündet, manche nicht. Aber ich glaube, da waren einfach dann Mannschaften auch übervorsichtig, die sich gedacht haben, ja, nee, jetzt wollen wir hier mal aufpassen, dass unsere Fahrer dann nach Hause kommen. Weil klar ist die Tour de Suisse auch eine World Tour Rundfahrt. Aber am Ende geht es natürlich um die Tour de France und Jumbo Visma zum Beispiel. Die hatten zwei Kapitäne dann bei der Dauphiné, aber Sepp Kuss war dabei. Rowan Dennis, der dann auch nicht so gut aussah, nicht wegen Corona, aber na egal. Ich glaube schon, dass die dann geschaut haben, ja, nee, da nehmen wir jetzt mal raus ein bisschen und Sepp Kuss soll sich mal fit zur Tour de France kommen.
Im Endeffekt, glaube ich, muss man so ein bisschen bis zur fünften Etappe schauen oder bis zur vierten Etappe. Das sind, glaube ich, die Etappen, wo man letztendlich dann ein bisschen was ablesen konnte. Nach Etappe 5, das war dann der Sieg, den Alexander Vlasov sich geholt hat, ist er knapp vor Fuglsang und Geraint Thomas im GC vorne. Sah sehr, sehr stark aus, wieder was Bora da gemacht hat, wird am Ende auch mit Sergio Higuita Zweiter in der Gesamtwertung, also sie hatten dann noch einen Ersatzfahrer, der da noch eingesprungen ist, ganz gut.
Der wird aber nicht zur Tour fahren. Ich glaube, das sollte man erwähnen. Der ist für die Huelta geplant. Also Higuita wird am Ende Zweiter auch. Genau, ist auch im Führungstrikot nach der vorletzten Etappe gewesen. Verliert dann aber im Zeitfahren, wie es zu erwarten war, gegen Geraint Thomas, der dann am Ende gewinnt. Du hast es gesagt, Vlasov war sehr, sehr gut drauf, sah sehr gut aus berghoch. War ein bisschen schade, weil ja doch immer wieder so aufkommt, ja, so bei diesen ganz langen Alpenpässen, da ist das nicht seine größte Stärke. Das hat man jetzt nicht gesehen, weil er nicht mehr teilgenommen hat aufgrund seines positiven Tests. John Thomas hat mir gut gefallen, sah solide aus, gut am Berg, aber muss man halt immer dazu sagen, es waren halt nicht die beiden Slowenen dabei. Die Frage ist jetzt, reicht's für Platz 3 im Grunde, um den er fährt? Oder der Vergleich ist einfach immer schwierig zu den Slowenen, auch wenn man sagen muss, die sehen noch mal einen Tick stärker aus, oder? Wie siehst du's?
Ja, wir haben sie halt natürlich jetzt nicht im direkten Duell gesehen. Aber ich meine, wir haben sie schon oft genug gegeneinander fahren sehen und wir wissen, wie es in den letzten Jahren ablief. Also, dass du irgendwie Pogacar oder irgendwie Roglic gefährlich werden kannst in einer Rundfahrt. An einzelnen Tagen ja, aber nicht gesamt. Das ist einfach gerade utopisch in der World Tour. Da müsste schon viel passieren. Da müsste einer irgendwie dann doch noch selber einen Infekt oder sowas haben oder irgendwie stürzen, glaube ich. Ansonsten ist der Zweikampf für die Tour relativ deutlich und klar. Und danach geht es um Platz 3. So deutlich, glaube ich, kann man es einfach sagen.
Emotional das Highlight, glaube ich, für mich. Nico Denz gewinnt eine Bergetappe. Ich glaube, damit hat er selbst auch nicht gerendet. Ich weiß nicht, wie er in die Tour de Suisse reingegangen ist. Er ist ja in den Giro gefahren und da ist eigentlich nicht der Klassiker, dann noch direkt zur Tour de Suisse zu fahren. Holt sich da eine richtig, richtig schwere Bergetappe und damit seinen ersten Profisieg. Also sehr, sehr beeindruckend, was Nico da gezeigt hat. Wir hatten ihn ja hier auch schon mal im Gespräch nach dem letztjährigen Giro, glaube ich. Kann man sich auch nochmal schön anhören, wenn man möchte. Ist nicht für die Tour jetzt nominiert worden. Sicherlich für ihn auch nicht das, was er sich vorgestellt hat, nach der Form, die er jetzt gezeigt hat.
Ja, hat mich jetzt dann auch ein bisschen gewundert, weil ja auch bei DSM so ein bisschen Chaos noch ein bisschen drin war und dann haben sich natürlich da einige angeboten gehabt. Da hat natürlich Nico Denz auch dazu gehört und wenn man so kurz vor der Tour de France eine so starke Leistung zeigt, ich glaube, dann ist klar, dass man sich irgendwie berechtigte Hoffnungen macht. DSM hat jetzt als einer der wenigen Teams schon noch eine Woche früher, als die eigentliche Deadline ist, das Team bekannt gegeben. Da steht er eben nicht mit drin. Ist schade. Andreas Legmesund hat es geschafft. Der hat sich nochmal empfohlen bei der Tour de Suisse. Der ist mit drin im Team. Nico Denz hat es leider nicht geschafft. Ich glaube, dass er eigentlich ein recht guter Helfer in der Form gewesen wäre für Romain Bardet. Ist die Frage, was sie sonst noch vorhaben.
Ich vermute mal, wir werden ja, können wir schon mal sagen, wir werden nächste Woche wieder unser klassische Analyse oder Besprechung der Teams, die dann dabei sind, machen. Und ich glaube, da schon mal vorzugreifen, ist relativ easy. Die wollen auf Etappensiege gehen und haben Romain Bardet dabei als jemand, glaube ich, wo sie schauen, wo es hingeht mit ihm.
Der ja gut aussah beim Giro.
Absolut, genau. Ist, ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage natürlich mit der Form. Das gilt sicher auch für Nico Denz. Vielleicht hat er die Form jetzt halten können bis zur Tour de Suisse. Wie es dann für eine ganze Tour aussieht, weiß man natürlich auch nicht. Peter Sagan ist zurück, Lukas. Holt er sich das grüne Trikot?
Ja, er wird es sicherlich probieren. Also klar, er kann man jetzt ein bisschen drüber lachen, aber er ist zumindest, glaube ich, in der Lage, bei jedem Zwischensprint immer in einer Position zu sein und damit zu kämpfen, ob er dann genügend Punkte holt und bei den Etappensiegen besser als Platz 7, 8 oder sowas, traue ich ihm jetzt, glaube ich, trotzdem nicht zu, auch wenn er wieder ein bisschen was gezeigt hat und wieder mehr gezeigt hat, als das lange der Fall war. Ganz abschreiben kannst du ihn sicher nicht. Also du musst schon immer ein bisschen auf ihn aufpassen, was macht Peter Sagan, aber ja. Ich glaube, dieses Jahr bleibt es bei 7 grünen Trikots.
Wahrscheinlich. Hat auch einen positiven Corona-Test gehabt. Also auch ihn hat es erwischt. Hat er schon Probleme. Ich glaube, er war auch schon mal positiv getestet. Musste da auch schon mal eine längere Pause machen, wenn ich mich richtig
erinnere. Er hatte auch, glaube ich, mit Long-Covid so ein bisschen Probleme. Genau. Das hat sich ziemlich gezogen bei ihm.
Jetzt wieder ein positiver Test. Also läuft auch nicht gut für ihn. Noch eine Sache. Thibaut Pinot gewinnt auch noch eine Etappe. Also irgendwie sind die...
Das wollte ich gerade noch ansprechen, ja.
Die sind wieder back. Thibaut Pinot, der schon verlauten hat lassen, dass er es aufs Bergtrikot abgesehen hat, beziehungsweise auf Etappensiege. Der wird nicht ums Gesamtklassement fahren, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung für ihn, oder?
Wenn er so fahren kann, wie er es bei der Tour de Suisse gezeigt hat, dann kann er auf jeden Fall Etappen gewinnen. Dass er jetzt im GC nach den schwierigen Jahren, schwierigen Monaten des Leidens vielleicht nicht die Rolle spielt, ist ihm halt dann auch klar. Und dann, was soll FDJ groß machen? Also, dann bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht bis zur La Planche de Belfi sogar schaut, wie geht's ihm.
Ich glaube eher, dass sie es mit David Goudou schauen. Also, dass sie David Goudou dabei haben. Schauen, wie weit sie mit ihm kommen und Thibaut Pinot so eine freie Rolle zugestehen. Ja. Aber er sollte mal besser Zeit verlieren, weil das hat er da wieder nicht geschafft. Ich glaube, es ist gar nicht leicht, in so einen Kopf reinzubekommen von so einem ehemaligen Gesamtklassementfahrer. Weil er war schon 4 Minuten zurück oder sowas, hat dann aber immer noch mit reingehalten, diese langen Berge hoch. Also die Etappe 6, die Nico Denz gewonnen hat, da hält er noch voll mit rein und verliert nur 30 Sekunden. Das ist nicht das Cleverste, wenn man am nächsten Tag in die Ausreißergruppe will. Bei der Tour bläut ihm das hoffentlich nochmal jemand ein.
Nee, genau. Und deswegen bin ich halt so gespannt. Also wenn er tatsächlich in der ersten Woche und über die La Planche de Belfi gut rüberkommt und da bei der Musik ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er es noch so lange wie möglich versucht, da zu bleiben. Falls er da irgendwann dann schon mal zu viel Zeit verliert, dann geht er natürlich auf Ausreißergruppen und dann würde er sich schon irgendeinen Tag mal raussuchen, wo er die Beine ganz gemütlich hochhängt und richtig viel Zeit verliert. Also das wird ihm dann hoffentlich das Team schon mal erklärt und sagen, so mein Freund, du bleibst jetzt hier hinten, fährst da schön im Gruppetto mit und ab morgen bist du dann vorne in den Ausreißergruppen. Aber er ist auf jeden Fall ein super gefährlicher Mann und ist ja schön, wenn so jemand in den Ausreißergruppen vertreten ist. Das macht es ja extrem spannend, meiner Meinung nach. Tour-Etappen, wenn so ein Name dann auch immer vorne zu sehen ist.
Macht es vor allem dann schwierig für andere Leute, die sich einen Etappensieg holen wollen. Also wenn, das ist ja immer das Problem, wir haben das hier
schon. Ja, aber dadurch macht es ja dann schön taktisch und ja. Alle schauen dann irgendwie so ein bisschen mit auf ihn und dann könnte das ja durchaus interessant werden.
Ja, wir haben immer nur, ich erinnere mich so gerne zurück, das ist für mich immer das Paradebeispiel, mit Simon Geschke und Adam Yates, als die beiden da in den Berg reinfahren. Man hofft ja solche Etappen, dass es Leute wie Simon Geschke, also jetzt ein deutscher Name, aber dass so ein bisschen auch Außenseiterfahrer sowas gewinnen können. Aber wenn dann Adam Yates und Thibaut Pinot da in so einer Gruppe sind, dann ist es für solche Fahrer quasi unmöglich, so eine Etappe zu gewinnen. Also da, aber gut, so ist es ja. Jeder hat da das Recht, in der Ausreißergruppe zu gehen und auf Etappensiege zu gehen.
Bisschen enttäuscht war ich von Remco. Da hatte man nach seinem Bergritt, den er vor wenigen Wochen da einmal gezeigt hat, den viele als die Bergfahrt der bisherigen Saison bezeichnet haben. Da hat er mich ein bisschen enttäuscht, hat ein bisschen federn lassen. Am Ende wird er Elfter mit 4 Minuten Rückstand.
Gewinnt aber das Zeitfahren. Also.
Gewinnt das Zeitfahren. Also er ist natürlich ein guter Fahrer und ist gut in Form. Hat dieses Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Keine Frage, es ist eine erfolgreiche Saison. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie man ihn jetzt einschätzen kann. Ist er jetzt ein Gesamtklasse-Vorfahrer, ist er es nicht?
Ja gut, wir werden es während der Huelta sehen. Ja. Also er wird nicht die Tour fahren, der ist eine klare Formaufbau Richtung Huelta, deshalb weiß man noch nicht, wo kommt er her, wie ist sein Formaufbau gerade. Ich denke, am Ende Zeitfahren scheint er immer gewinnen zu können, egal in welcher Verfassung er ist, auch wenn es am Berg nicht so gut aussah. Muss dazu sagen, es ist auch sehr, sehr heiß dort. Einige Fahrer haben auch geklagt über die Hitze. Macht natürlich einigen zu schaffen, wenn es dann wirklich so heiß ist und dann im Berg natürlich nochmal schlimmer. Schwierig, das gleiche gilt, wo man nicht weiß, wie er wirklich in Form ist, ist Daniel Felipe Martinez, der nicht gut aussah am Berg, am letzten Tag sich gefangen hatte, beziehungsweise am vorletzten Tag an der letzten Bergetappe, der sich gefangen hatte, dann wieder besser aussah, aber gerade am Anfang richtig schwach dahergekommen ist und das ist nicht optimal für Ineos, wenn sie ihn nicht in bester Form dabei haben.
Ja, aber wenn sich genau die Entwicklung fortsetzt, dann trifft er genau das ein, was wir vergangene Folge schon gesagt haben. Wenn der aus dem Höhentrainingslager da hinkommt und super müde Beine hat, dann ist das erstmal ja auch erklärbar, wenn so jemand dann 2-3 Tage braucht, um in diesen Rennrhythmus da reinzukommen. Und wenn er jetzt dann noch die Woche Pause oder die 2 Wochen Pause hat und dann diese Form so weiter aufbauen kann Richtung Tour, dann ist das ja vielleicht auch genau das richtige Mittel. Also das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir Leute sehen, die bei der Dauphiné oder bei der Tour de Suisse noch nicht so in Form sind, wo man dann sich so ein Fragezeichen dahinter ist und dann sind sie nach der ersten Tourwoche voll da. Also das ist ja auch ein bisschen mit einkalkuliert, gerade bei Ineos. Die haben das ja meistens auch sehr, sehr genau geplant, wie das Etappenprofil der Tour de France ist, wie da die Leute dann auch über so eine Tour de France hinweg in Form kommen können.
Absolut. Ich glaube, wir haben genug über die Tour de Suisse gesprochen. Am Ende kommen nur 76 Fahrer überhaupt an in Vaduz.
Ja, es war schon wild.
Also da ist es dann natürlich auch, sind nicht mehr so viele da. Willst du noch einen Satz zur Tour of Slovenia sagen mit Pogacar und Maika?
Na, das ist natürlich die Szene bisher dieses Jahres, oder?
Ah, ich finde es auch, es wird auch ein bisschen hochgejazzt irgendwie. Also natürlich ist es lustig, dass die Schere, Stein, Papier, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die beiden fahren vorne weg, sind einfach viel, viel stärker als alle anderen. Muss auch sagen, es war halt auch überhaupt keine Konkurrenz da. Also es waren ordentliche Sprinter da, da war ein ganz gutes Feld vertreten. Aber jetzt, was so Bergfahrer betrifft, gab es überhaupt keine Konkurrenz für die zwei. Und dann spielen sie Schere, Stein, Papier, wer sich den Etappensieg holt. Ist natürlich lustig zu sehen, aber am Ende ist es auch ein vollkommen wertloses Ergebnis. Ja. Also
das Lustigste an der Geschichte ist tatsächlich, was Thomas da widerfahren ist, oder was heißt Thomas widerfahren, aber was das bei Thomas für Erinnerungen vorgerufen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit geht, aber in unserem privaten Radurlaub wird auch immer mal wieder Schere, Stein, Papier gespielt. Und bei der wichtigsten Entscheidung dieses Jahr, wer schläft wo im Zimmer? Es gibt ja immer bessere Betten und mal nicht so gute Betten in so einem Viererzimmer. Da hat Thomas auch den Stein genommen, genau wie Pogacar. Also Stein verliert immer, das kann man definitiv als Lehre mitnehmen. Schöne Grüße an Thomas, falls du es hörst.
Ja, ist aus Simpsons.
Vielleicht hast du es dir gemerkt.
Ist aus Simpsons der Film, oder? Da steht auch Bart da und sagt, und man hört die Gedanken von ihm, als er gegen Lisa spielt. Und sie denkt, ich nehme Stein, der Stein gewinnt immer. Und dann hört man, wie Lisa denkt, er nimmt sicher den Stein. Armer Bart, er nimmt immer den Stein.
Genauso war es bei Thomas auch. Und genauso ist es auch mit Pogacar. Also, so gut er Radfahren kann, in Schere, Stein, Papier sollte er nochmal hier vorbeikommen und sich da eine Lehre abholen.
Oder den Simpsons-Film schauen. Ich weiß nicht, was ihm mehr hilft. Dann lass uns ein bisschen über die Meisterschaften sprechen. Ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr auf die Ergebnisse eingehen. Die deutsche Meister im Zeitfahren, das ist das, was wir jetzt aktuell wissen, wird Lena Kemner. Lennart Kemner, ein bisschen überraschend, muss ich sagen, vor Yannick Steimle und Nils Polit, tritt die Nachfolge an von 400 deutschen Meistertiteln im Zeitfahren in Folge von Toni Martin.
Ja, zu Lennart Kemner natürlich die Geschichte, die heute rauskam. Es ist ja so ein großes Geheimnis, wer fährt jetzt bei Bora mit zur Tour. Sie wollen es am Sonntag bekannt geben. Die Frage ist, ist Vlasov dabei? Die Frage ist Schachmann dabei, der jetzt noch kurz vor der deutschen Meisterschaft einen positiven Test hatte, also nochmal eben näher dran an der Tour war. Da ist noch ein großes Fragezeichen. Aber bei Kemner, da war man sich lange unsicher. Jetzt haben sie heute einen Tweet rausgehauen mit dem neuen Trikot, das sie extra für die Tour designt haben. Und wer hat es präsentiert auf der Twitter-Seite? Lennart Kemner himself. Ist das ein Anzeichen? Können wir damit sicher sein, dass er dabei ist?
Nein. Also wir können da jetzt natürlich in irgendeine so, Spekulation reingehen. Ich glaube, da muss man einfach mal den Sonntag abwarten, ob er dann tatsächlich mit präsentiert wird. Für Schachmann ist natürlich
super bitter. Er ist in guter Form.
Ja, er ist in guter Form offensichtlich. Für Schachmann ist natürlich super bitter, aber auch in einer sehr, sehr guten Form bei der Tour de Suisse. Mal sehen. Und ich glaube, dann gab es halt noch eine richtige Merkwürdigkeit, die sich da ereignet hat beim Frauenzeitfahren. Lisa Brennauer gewinnt am Ende, ist aber nicht die schnellste, sondern das U23-Rennen im Zeitfahren wurde auf der gleichen Strecke ausgetragen, zur gleichen Zeit. Und da war am Ende Clara Koppenburg schneller. Ja, nicht Clara Koppenburg, Entschuldigung. Ich muss nochmal nachschauen, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ricarda Bauerfeind natürlich.
Es war natürlich, wenn man rein aufs Ergebnis geschaut hat, erstmal sehr verblüffend. Es gab dann eine Instagram-Story von ihrem Team. Da hat man es gesehen. Sie ist wohl in der letzten Kurve gestürzt und er hat dann einen Sprint, den ich niemandem mit Clickies zugetraut hätte. Also das war wirklich beeindruckend, wie sie da
mit Clickies. Mit Clickies, nennt man das so?
Klickpedalen, ja.
Ah, okay.
Ja, halt Klickpedalen. Mit diesen Platten unten an den Rennradschuhen. Ja, da kannst du nicht wirklich gut laufen.
Mir war nicht klar, dass man das Clickies nennt.
Wieder was gelernt. Wenn man es auch sonst nimmt. Wie hättest du es genannt?
Klickpedal.
Ja, das ist halt die Abkürzung, sind Klickies. Ist ja auch egal, ob man so nennt oder nicht. Sie ist auf jeden Fall damit sehr, sehr gut gesprintet und ist laufend mit dem Rad ins Ziel gekommen. Ob das jetzt dann den Zeitunterschied erklärt, ob der nicht eigentlich noch größer sein müsste. Wir haben es gesehen, dass Lisa Brennauer immer noch Probleme hatte, nachdem sie das ganze Jahr gesundheitlich immer wieder angeschlagen war. Und sicherlich nicht auch in der Form ist. Trotzdem gewinnt sie das Zeitfahren vor Lisa Klein. Und ja, dass dann die U23-Fahrerin schneller ist, ist vielleicht diesem Sturz geschuldet. Hätte vielleicht noch deutlicher sein müssen, trotzdem der Abstand.
Am Ende ist sie trotzdem schnell. Freut mich, dass sie wieder dabei ist. Ich glaube, sie plant sicherlich einen guten Formaufbau Richtung Tour de France, könnte ich mir vorstellen. Freut man sich, wieder so jemand zu sehen. Lisa Klein wird dann Zweite im Ergebnis der Profis. Ja, und ich glaube, sonst würde ich da gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Und hast du noch ein Ergebnis, was raussticht für dich im Zeitfahren?
Nee, das andere war eigentlich alles relativ erwartbar. Bei den Zeitfahren deutschen Meister, oder nicht nur bei den deutschen Meisterschaften, sondern generell bei den nationalen Meisterschaften, da wissen doch auch letztendlich die Leute, okay, wir wissen eh, hier fährt der mit, der ist so gut im Zeitfahren,
was soll ich da jetzt,
was soll ich da jetzt groß irgendwas probieren? Also es gibt ja selbst schon bei den Zeitfahren, wo die komplette Weltelite am Start ist, gibt's ja schon immer nur 10 Fahrer oder Fahrerinnen, die letztendlich wirklich ernsthaft da um den Sieg mitfahren. Oder halt dann bei einer Grand Tour um Schadensbegrenzung mitfahren. Aber letztendlich, weißt du doch, bei so einer nationalen Meisterschaft, da brauche ich mich jetzt nicht anstrengen, da rolle ich mich jetzt ein für das normale Meisterschaftsrennen, wenn ich das noch mitfahre. Und von dem her, finde ich, kannst du in diese Zeitfahren immer nicht wirklich viel rein interpretieren. Also jetzt mit, bei den Deutschen war es wahrscheinlich noch, bei den deutschen Herren war es jetzt noch wahrscheinlich mit am spannendsten, aber Kemner macht es dann am Ende.
Ja, ist sehr gut gefahren. Georg Steinhauser, vielleicht kann man nochmal herausheben, wird 5. am Ende. Ganz junger Fahrer, der zur Education First gegangen ist vor der Saison. Ja, ansonsten, ja, glaube ich auch, ist es erwartbar. Dann lass uns vorausschauen auf die Tour de France. Ich glaube, wir können wieder vermelden, dass wir jeden Tag eine Folge machen werden, bei den Männern als auch bei den Frauen. So natürlich
hier. Der komplette Juli. Wir sind vom 1. bis zum 31. jeden Tag zu hören. Jonas, das ist meine Ansage.
Ja, aber wir werden nicht jeden Tag zu hören sein, zumindest nicht alle von uns. Ihr kennt es ja von den letzten Jahren, da haben wir es immer zu zweit gestaltet, hatten da auch schon mal Aushilfsgäste dabei. Das wird dieses Jahr nochmal mehr werden, werden noch mehr Gäste haben. Sonst war ja immer Simon nur dabei. Liebe Grüße an dieser Stelle, der wird uns auch dieses Jahr wieder unterstützen und noch weitere Gäste, zum Teil Profis, zum Teil Ex-Profis und Journalisten werden uns da unterstützen und einen Einblick in die Tour geben, weil wir es sonst einfach parallel zu unseren Jobs, die wir ja noch haben, nicht schaffen.
Ja, und weil es natürlich auch mal interessant ist, nicht nur uns drei immer zu den Sachen was sagen zu hören, sondern da nochmal ein paar andere Einblicke mit reinzubringen. Deswegen haben wir uns da nochmal ein bisschen Expertise von außerhalb auch geholt und werden da dieses Großprojekt Tour de France der Männer und erste Tour de France der Frauen über 31 Tage angehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn ich glaube, es ist geil, dass das so fließend übergeht und gerade auf diesen 24. Juli, glaube ich, ist es, das ist der Sonntag, Abschluss der Männer, erste Etappe der Frauen, Champs-Élysées, das wird schon auf jeden Fall ein richtig großes Highlight und ja, finde es auf jeden Fall richtig und wichtig, dass da die Tour de France der Frauen zum ersten Mal stattfindet, deswegen begleiten wir die dann auch noch eine Woche und verlängern quasi nochmal unseren arbeitsintensiven Juli.
Jetzt hast du schon gesagt, wir holen uns Expertise dazu, aber du brauchst ja in dem wichtigsten Part bei der Tour de France überhaupt keine Expertise mehr. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz hast du letztes Jahr abgeschlossen im Manager-Game, Lukas?
Nur Platz 4. Ah. Ich habe den Riesenfehler gemacht. Ich hatte noch Credits und habe dann die letzten, ich glaube Etappe 19 und 20, habe ich vergessen, da nochmal umzustellen. Da hätte man nochmal gut umstellen können. Ich habe es dann nur noch für die allerletzte Etappe getan und dann habe ich das Podium knapp verpasst. Bis dahin lag ich auf Siegkurs. War ein spannendes Duell um Platz 1 und 2. Aber dann, ja, wenn man dann nicht einen Tag nicht committed ist, einen Tag nicht dabei, dann verliert man. Von dem her, man muss dieses Manager-Game von Anfang bis Ende durchziehen. Jonas, wem sage ich das besser als dem Sieger von 2020? Gehst du nach dem Loser-Jahr vom vergangenen Jahr jetzt wieder den Sieg an?
Ja, scheint so ein bisschen, dass ich die Formkurve von Theo Gegenhardt übernommen habe. Ich hoffe natürlich, dass ich wie er jetzt auch wieder einen guten Formaufbau schaffen werde zur Saison 2022. Also, ihr entnehmt es dem schon. Wir werden wieder natürlich ein Fantasy-Manager-Spiel machen. Die Liga existiert auch schon. WhatsApp-2022 heißt die. Es gibt noch eine von 2021, wo wir, glaube ich, technisch nicht so ganz in der Lage sind, die zu löschen. Also schaut mal, dass ihr die 22er-Gruppe findet. Da könnt ihr euch anmelden. Ist ohne Passwort. Wir packen den Link auch in die Shownotes. Da könnt ihr euch anmelden. Und letztes Jahr hatten wir schon Probleme, glaube ich, dass die irgendwann voll war mit 100 Leuten. Wir schauen einfach dieses Jahr mal, wie viele Leute tatsächlich mitmachen wollen, wie viel Bock haben. Wenn es dann voll ist, die Liga irgendwann, dann wir haben da selber einen Blick drauf, aber wenn ihr merkt, ihr kommt nicht mehr rein, dann schreibt uns einfach auf Instagram oder Twitter, dass wir voll sind. Dann machen wir natürlich noch eine zweite Liga, falls es eine braucht. Und dann geht's ab. Regeln sind wie immer bekannt. Gibt Punkte für jeden Fahrer, den man in seinem Team hat. Man hat Credits, wie viele Fahrer man tauschen darf. Man hat so ein Punktekonto,
Achtmal darf man insgesamt tauschen.
Achtmal, ja.
Okay, man kann das, glaube ich, erhöhen, zumindest war es vergangenes Jahr so, indem man jetzt schon die Woche vorher bei so einem Quiz mitmacht. Also schaut mal rein, da kann man jetzt schon so Quizfragen beantworten und sich da nochmal 100 Credits zusätzlich, glaube ich, verdienen. Dann hat man nochmal 2 Wechsel insgesamt mehr, dann hätte man quasi 10 Wechsel. Und das ist natürlich durchaus mal ganz cool, wenn man das von einer Sprintetappe zu einer Bergetappe ein paar Sprinter rauswerfen kann, die einem dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Punkte bringen.
Genau,
ansonsten kriegt man eben für Platzierungen, ja, für Trikotwertungen etc. gibt's da Punkte. Lest euch da mal ein bisschen rein, wenn ihr Bock habt.
Man hat so ein Punktekonto, auch wie viel starke Fahrer man aufsetzen kann. Also man hat, glaube ich, 120 Punkte steht jetzt hier. Die besten Fahrer kosten, glaube ich, so 20 Punkte irgendwie. Und genau, dann kann man da seine Truppe aufstellen, kann man dann ändern. Und dann schauen wir am Ende mal, wer dieses Mal Sieger rausgeht. Ich glaube, der Druck liegt vor allem auf Thomas dieses Jahr. Das kann ich jetzt leicht sagen, weil er nicht hier ist. Hat bisher noch nicht so gut abgeschnitten. Bin gespannt, wie sehr er sich committen kann. Wird natürlich auch eine Zeit im Urlaub sein. Aber ich bin zuversichtlich, dass er da Gas gibt. Ich sehe hier gerade, Tadej Pogacar kostet 23 Punkte inzwischen schon. Haben das wohl nochmal angepasst.
Ja, der war mal nur 21 Punkte wert. Ja. Bei den letzten. Oder bei der vorletzten war er, glaube ich, noch weniger wert. Also.
Ja. Spaß mir jetzt hier aber mal Tipps zu geben. Nach meinem Abschneiden letztes Jahr ist das, glaube ich, nicht.
Wir werden trotzdem einen Geheimtipp, oder? So einen Geheimtipp geben wir bei der nächsten Folge ab. Wenn wir über die Teams und Fahrer sprechen, dann können wir auch mal sagen.
Also wer wenig kostet und wo man zuversichtlich sein kann. Ja,
das kann da können wir mal den einen oder anderen Tipp geben, was wir vielleicht in Erwägung ziehen. Ja. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, der offizielle Manager von der Tour de France. Es gibt ja mehrere Managerspiele. Aber wie gesagt, Link in den Shownotes. Wir posten es auch nochmal auf Twitter und Instagram. Hauen dann nochmal die Infos raus, falls ihr interessiert seid. Spielt gerne mit, macht immer Spaß und wir werden auch jeden Tag kurz über das Fantasy Game während der Tour immer mal wieder sprechen und den jeweiligen Sieger des Tages ehren.
So sieht's aus. Und ich glaube, damit haben wir es, oder? Mit unserem Orga-Kram. Dann geht's rüber zu Florian Nass. Viel Spaß mit dem Interview.
Noch 7 Tage bis zur Tour de France. Die Vorfreude natürlich riesig und welchen besseren Gast könnte man sich da einladen als die Stimme des deutschen Radsports. Er war vor 2 Jahren schon mal bei uns zu Gast im Podcast und es hat auch dieses Jahr wieder geklappt. Das freut uns sehr. Herzlich willkommen, Florian Nass.
Danke für die Einladung. Sehr gerne.
Wie läuft die Vorbereitung auf die Tour de France? Vor allem, wenn man jetzt die ganzen Gesichtspunkte sieht. Jeden Tag kommt ja irgendwie ein neuer Fahrer hinzu, der letztendlich mit Corona positiv oder sowas ist. Schmeißt du jeden Tag irgendwie deine Vorbereitungszettel schon wieder in die Ecke und machst was Neues oder wie läuft's ab?
Also letztendlich ist es ja immer so, dass ich mich am Ende der Vorbereitung erst mit den Fahrern und den Mannschaften richtig auseinandersetze. Ja, das hat mich die Vergangenheit der letzten beiden Jahre gelehrt. Und als ich gestern mit Jonas Rutsch telefoniert habe, der war auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft ins Sauerland, hat er gesagt, also eigentlich bin ich dabei, aber mal schauen, wie der PCR-Test am Montag abläuft. Und so wird es vielen Fahrern gehen. Das, was wir zuletzt erlebt haben bei der Tour de Suisse, das war ja wirklich erschreckend, wie die Mannschaften da reihenweise rausgehen mussten. Von daher, ja, man bereitet sich auf seine Mannschaften vor und auf seine Favoriten, auf die deutschen Fahrer. Aber so richtig wissen wir es nicht, wer am Mittwoch dann bei der Präsentation auf der Bühne steht und am Freitag dann an den Start geht. Es ist unheimlich schwierig. Was wir wissen ist, wo sind die Höhepunkte der Strecke? Ja, die ändern sich wahrscheinlich nicht mehr.
Das ist definitiv richtig. Da sind wir gleich beim Stichpunkt. Dieses Jahr geht's los in Kopenhagen, also ein ganzes Stück weit weg von Frankreich, deshalb auch ungewohnt, dass es am Freitag schon der Start ist. Bist du vor Ort in Kopenhagen dann auch gleich?
Ja, direkt? Ich bin ab Mittwoch vor Ort bei der Präsentation mehr zu Gast und vor allem, das ist für mich eine super Gelegenheit, mit den Fahrern nochmal vor Ort zu sprechen. Es gibt nichts über direkte Gespräche, Auge in Auge, Ohr an Ohr und so. Das werde ich nutzen. Die Präsentation wird von Florian Kurz und Rick Zabel kommentiert dann im Livestream. Aber ab Freitag bin ich dann natürlich ab der ersten Etappe, ab dem Zeitfahren voll im Einsatz und bei jeder Etappe tatsächlich vor Ort. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, vor Ort zu sein, die Strecke nochmal in Augenschein nehmen zu können. Schmale Straßen, Windanfälligkeit und so weiter und so fort. Wir kommen ja gleich noch auf die Strecke. Für mich ist das, und das ist meine 26. Tour de France, die herausforderndste und die beste Strecke, die ich in diesem Zeitraum gesehen habe. Man wird viel darüber diskutieren können. Ist da zu viel Spektakel dabei? Ich verstehe die Einwände, aber ich finde es herausragend, was uns in diesem Jahr erwartet.
Dann lass uns doch gleich mal beim Grand Départ bleiben. Was erwartest du da? Die Dänen in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr erfolgreich gewesen im Radsport, sind da nochmal richtig vorne weggegangen. Nicht zuletzt dann Magnus Cort Nielsen, Kasper Asgreen, also die Namen sind ja bekannt, die da in den letzten Jahren nochmal eben dafür Schlagzeilen gesorgt haben. Was erwartest du dann in Dänemark? Glaubst du, es wird ein Riesenspektakel?
Jonas Vingegaard natürlich im letzten Jahr nicht zu vergessen, ist ja klar. War natürlich ein Überraschungsplatz, 2, logisch. Was ich erwarte, sind Menschenmassen am Straßenrand. Ich glaube, das wird ein unfassbares Publikumsspektakel, vor allem wenn man bedenkt, wie lange es gebraucht hat, bis Dänemark tatsächlich diesen Zuschlag bekam. Es entwickelte sich ja alles seit 96, seit dem Tour de France-Sieg von Bjarne Riis. Ich habe das alles nochmal nachgelesen. Damals war Luc Leblanc ja noch der Mann, der am Ruder der ASO vorne saß, ja, und der hat diese Verhandlungen geführt. Es gab dann so ein Auf und Ab in den entscheidenden Gremien, auch in der Politik. Manche sprangen dann wieder ab in der Hochdoping-Phase, haben gesagt, nee, wir lassen dann doch wieder die Finger davon. Und jetzt natürlich mit dieser fast schon, kann man ja sagen, goldenen Generation von Radfahrern, wie die Dänen haben, wird das sensationell. Diese 3 Tage sind ein großes Spektakel. Angefangen von diesem Zeitfahren, das ja vielen Leuten irgendwie eine Chance bietet. Das ist nicht so lang, dass jetzt die vielleicht über Zeitbonifikationen auf den ersten Etappen hoffenden Sprinter total weit weg wären vom gelben Trikot. Und trotz allem, die Spezialisten haben eine Chance, das Gelbe zu erobern. Ich finde es super, es ist genau die richtige Länge für so ein Eröffnungszeitfahren. Da natürlich der Hammer. Ich freue mich auf die Bilder. 2. Etappe, ja, große Beltbrücke. Alle werden zittern vor den Wettervorhersagen, vor den Windvorhersagen. Wir kennen diese Brücke alle irgendwie aus Film und Fernsehen, jetzt auch aus dem Sport. Großartig. Also diese 2. Etappe nach Nyborg, die wird sensationell. Aber wir können eigentlich bündig weitermachen, ja, weil an jedem Tag ist irgendwie was Besonderes dabei. Man muss aufpassen als Fahrer, als ganzes Team auch, weil man eine Menge verlieren kann, fast jeden Tag. Das ist noch anders als zu Beginn meiner Zeit bei der Tour de France. Ja, da waren die ersten 7 Etappen, also ein Prolog, und dann kamen 6 Tage, sind sie durch Maisfelder gefahren und am Ende hat Cipollini oder Zabel die Arme hochgerissen. Das war eigentlich total langweilig. Und jetzt haben wir wirklich jeden Tag eine Herausforderung auf ganz anderem Terrain. Mal Kopfsteinpflaster, mal Windetappe und so weiter. Kleine Stiche wie in Longwy. Super.
Also du hast schon gesagt, es gab natürlich auch Kritik. Simon Geschke und Max Waschert haben das bei euch zum Beispiel in der Tourvorschau schon besprochen. Ja. Wollen wir gleich drauf eingehen. Ich würde aber noch kurz über die Dänen, auch die Fahrer sprechen. Du hast die goldene Generation genannt. Das sind natürlich aber alles keine Sprinter, also keine reinrassigen Sprinter, sondern super starke Fahrer. Und ich glaube, das wird noch mal mehr dazu beitragen, dass es wilde erste Tage werden, weil die wollen natürlich alle ins gelbe Trikot, die wollen da was zeigen. Und die können es aber nicht auf einen Schlusssprint ankommen lassen bei diesen Etappen, oder?
Nein, genau, das können sie nicht. Aber wenn man weiß, was bei Trek Segafredo los ist, ja, mit Mats Pedersen, was die alles so vorhaben, die werden in Sekunden denken, ja, wo können wir da noch was rausholen, damit es richtig eng wird? Das ist doch klar. Worüber haben wir in Düsseldorf damals geredet? Bei dem Tour de France Start in Deutschland? Wie kommt Kittel ins gelbe Trikot? Wo kann er Sekunden gut machen? Was ist mit Toni Martin? Und so weiter und so fort. Und so denken die Dänen doch genauso. Ich finde, klar ist das eine logistische, jetzt mal auch vom Sportlichen abgesehen, eine logistische Herausforderung. Ja, da fahren Leute dann am Montag 1000 Kilometer an die Kanalküste. Das muss man sich auch in den heutigen Zeiten mal durch den Kopf gehen lassen. Es ist auch schon ein bisschen bekloppt, ja, was man da vorhat. Aber das wird ein Radsportland und die Dänen sind eine Radsportnation. Ich weiß ja nicht nur, dass die Fahrrad fahren, sondern dass die im Fernsehen unfassbare Marktanteile haben. Einschaltquoten, da können wir nur von träumen. Ja, da sind wir weit davon weg. Die sind auf einem Niveau, das wir vielleicht zu Jan-Ulrich-Zeiten irgendwie mal erreicht haben. Ja, und deswegen kann man sich vorstellen, was das für dieses Land bedeutet und auch diese Verschiebung, wissen wir ja alle, sollte ja eigentlich letztes Jahr schon stattfinden. Durch die EM und die Kollision ist es dann ein Jahr später verlegt worden. Ich freue mich darauf. Und ich meine, die Skandinavier sind ein unglaublich faires Sportvolk. Das kommt ja noch dazu. Ja, also die werden ja nicht nur ihre eigenen Leute anfeuern und so. Ich finde das, also ich freue mich da total drauf.
Und dann eben die Kritik auch nochmal aufzunehmen. Also Simon Geschke hat es ganz groß gemacht. Ich glaube sicherlich auch, weil er noch im Kopf hatte, was letztes Jahr alles passiert ist. Also wir erinnern uns zurück, einmal der Fan, der da am Rande stand mit dem Schild. Da kann man sagen, okay, das war jetzt nicht streckenabhängig, aber dann zwei Etappen später eben, wo man sagen kann, ja, das lag auch hauptsächlich an der Strecke, dass es zu diesen großen Stürzen dann kam. Die Kritik kommt jetzt wieder auf. Kannst du das teilen?
Ja, ich verstehe das total. Genau unter diesen Gesichtspunkten. Und natürlich verstehe ich auch Leute, die auf Gesamtklassement fahren und sagen, wie kann das denn sein, dass ich auf einer, ich nenne sie jetzt mal Roubaix-Etappe, die am Rande des Waldes von Arenberg endet, dass ich da vielleicht alle Chancen einbüße, dass ich dort vielleicht stürze. Das verstehe ich total und das muss man auch ernst nehmen. Und vor allem, man muss die Stimmen der Fahrer ernst nehmen. Das war etwas, was ich immer eingefordert habe. Und auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man das Facettenreichtum von Frankreichs Straßen eben auch widerspiegelt. Ja, der Norden Frankreich ist eben rau. Es sind diese Kopfsteinpflasterpassagen. Trotz allem, also man muss es abwägen. Ich verstehe die Kritik. Und man muss aufpassen, dass es nicht zu sehr zum Spektakel aus planerischer Sicht verkommt, ja, dass man nicht das Risiko hoch mit einpreist und sagt, das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Das soweit darf es nicht führen, aber es gehört zur Vielfalt Frankreichs, dass wir, ich sag mal, alle 5 Jahre mal oben Kopfsteinpflasterpassagen drin haben und dass wir dann am Ende den Fahrer feiern im gelben Trikot in Paris, der auf jedem Terrain mit seiner Mannschaft, mit seiner Unterstützung durchgekommen ist. Es ist ein Abwägen. Ich verstehe die Kritik. Das war deine Frage.
Ja, man hat es ja in den vergangenen Jahren dann auch mal gesehen, dass dann die Kritik auch mal so weit führen kann, dass Fahrer auch mal streiken oder sowas. Das hoffen wir natürlich dann nicht, dass das dieses Jahr der Fall sein wird. Wir hoffen natürlich, dass alles glimpflich abgeht. Aber klar, das Spektakel nimmt das dann eben auch manchmal ein bisschen mit in Kauf. Sprechen wir über die einzelnen Etappen. Du hast einige eh schon angerissen. Fangen wir mal mit dem Zeitfahren vorne an. Wenn Philippe Ganna mitfährt, ist dann klar, dass er in Gelb ist?
Ja, das ist natürlich ein Riesenfavorit, das ist klar. Ihm wäre es natürlich lieber, es wäre vielleicht sogar noch ein Tick länger, dass es noch ein bisschen mehr rollt. Wout van Aert, ja, wäre natürlich ein absoluter Kandidat. Und dann, also ich tippe auf ihn. Ich sage jetzt mal, ich tippe auf Wout van Aert. So, und dann finde ich es natürlich total spannend, was passiert danach. Ja, so, dass die Mannschaft in der Lage ist, mit ihm sowieso als endschnellen Mann dieses Trikot zu verteidigen, das ist ja mal klar, aber machen Sie es. Machen Sie es im Wissen, dass Sie eigentlich mit Primoz Roglic den Mann haben, der das die ganze Tour gewinnt. Und das finde ich schon mal super spannend, wenn es dazu kommen sollte. Aber du hast natürlich einen der Top-Favoriten tatsächlich schon angesprochen. Ja, sie müssen halt diese Favoriten alle erstmal am Start stehen. Von daher, wir werden echt bis zu Beginn am Mittwoch echt im Trüben fischen. Ja, wer ist denn überhaupt auf der Startliste? Wir sehen es jetzt alles. Ja, die Mannschaften haben es ja zum Großteil auch schon veröffentlicht und ist ja auch zum Teil auch relativ logisch, wer da fahren wird. Aber warte mal alle, wir müssen mal die Tests abwarten. Ja, und das ist das, was mir Jonas Rutsch auch gestern noch gesagt hat. Alle, die rausgegangen sind bei der Tour de Suisse, oder fast alle, symptomfrei, die haben gar nichts gemerkt. Die sind getestet worden und auf einmal, oh, wie, positiv? Ja, also es ist auch eine neue Qualität bei diesen Erkrankungen, diesen Infektionen. Die merken kaum etwas und teilweise sind sie ja schon zum zweiten, dritten Mal davon betroffen. Ja. Ich schweife mir so ein bisschen ab, wie vor 2 Jahren. Ja, wir wollen eigentlich über die Strecke reden, aber wir kommen halt immer wieder dann auch zu den Fahrern und den Fahrertypen. Und absolut. Deswegen ist es unheimlich schwer, da rein personelle Einschätzungen abzugeben, weil sich von Tag zu Tag was alles überholen kann und wahrscheinlich wird. Startkurs, um noch auf deine Frage, erste Etappe zurückzukommen. Ey, das ist natürlich genial. Im Herzen der Stadt, da wird keine Rücksicht darauf genommen, dass da Straßenzüge lahmgelegt werden, wie vielleicht in anderen Ländern. Nix, da wird eine Stadt lahmgelegt, weil da kommt das größte Radrennen der Welt. Cool, genau so muss das sein.
Und dann eben die zweite Etappe, die du auch schon angesprochen hast, 18 Kilometer lang diese Brücke. Danach sind es dann nur noch 2 Kilometer ins Ziel, deswegen natürlich sehr, sehr windanfällig. Wenn man sich jetzt anschaut, ein paar Teams sind ja schon bestätigt. Jumbo-Visma zum Beispiel hat einige dabei, die halt auch auf dem Flachen letztendlich richtig drauftreten können. Glaubst du, dass wir da schon die ersten Sticheleien in Richtung Pogacar sehen von Jumbo-Visma? Weil im Endeffekt müssen sie es ja überall probieren.
Also wenn wir uns zurückerinnern an 2020. Da hat Pogacar genau auf einer Windkantenetappe Zeit eingebüßt. Das weiß natürlich die Konkurrenz, aber es geht ja nicht nur um Pogacar. Jeder kann da was gewinnen und was verlieren. Das Ding wird natürlich nicht am Brückenkopf auf der Ostseite beginnen, sondern das beginnt vielleicht schon 30 Kilometer vorher. Abgesehen davon, dass sie auf der Insel Seeland in südlicher Richtung, ich habe gestern diese Etappe noch exakt vorbereitet, denn ich nehme die ersten Etappen bereite ich ganz zum Schluss vor, um die Gedanken noch frisch zu haben. Auch da ist ja schon, die fahren immer an der Küste entlang. Auch da ist ja schon möglich, dass der Wind einen gewissen Einfluss hat. Das sind viel schmalere Straßen. Ja, dann geht's auf diese breite Brücke. Also, das wird ganz früh einsetzen. Ich glaube, das kann man vielleicht ein bisschen mit der Roubaix-Etappe vergleichen. Auch da geht's dann ja nicht
Etappe
nur
5, genau.
Ab auf den Pflasterpassagen, sondern in der Anfahrt, ja. So wie in Hamburg beim Baseberg. Da ist nicht der Baseberg das Problem, sondern was passiert 5 Kilometer zuvor. Also von daher, diese Schlacht wird entbrennen, hundertprozentig. Wenn die Windvoraussetzungen stimmen, ja, für den Angriff. Das muss natürlich auch erstmal passen. Vielleicht ist es auch total windstill oder es sind Windsituationen, die das gar nicht zulassen. Wissen wir noch nicht, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und ich bin natürlich ein Fernsehmensch. Bei mir kommen dann auch noch die Bildsprache dazu. Wenn da schönes Wetter ist, also eigentlich scheißegal, ob es schönes oder schlechtes Wetter ist, ja, die Bilder der Fahrer über dieser Brücke, großer Belt, das wird uns erinnern, auch wenn es eine ganz andere Struktur der Brücke hat. Aber denkt mal an Mannschaftszeitfahren, oben Nantes, Saint-Nazaire zurück, ja, über diese riesen, was für geniale Bilder, ja. Kölbrandbrücke in Hamburg, das war auch immer ein geniales Bild, wir also noch drüber gefahren sind bei den Star Classics. Das ist auch vom Bild her super. Und vor allem, du hast eben gesagt, 2 Kilometer vor dem Ziel ist das Ganze erst überfahren. Ja, da sind wir ja in der Sprintvorbereitung, da sind wir schon mittendrin. Ja, also wäre natürlich super. Also es wäre super, wenn da was passieren sollte und wenn so ein Offensivgeist dann auch belohnt wird.
Jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir hier alle drei vom Fernsehen irgendwie kommen. Also wir lieben alle diese Bilder, die da produziert werden. Bei der Tour de Suisse gab es jetzt ein fantastisches Bild vom Helikopter über so einen Bergkamm geschossen. Und ich glaube, man merkt schon auch, dass die Tour dieses Jahr da sehr viel Wert drauf gelegt hat. Also den Wald von Arenberg damit reinzunehmen, das ist sicher auch aus bildsprachentechnisch gesehen. Planche de Belfi, Alpe d'Huez, hoch diesen Flughafen nach, Namen habe ich jetzt vergessen. Ja. Peragü, genau, das erinnern wir uns alle dran, damals mit Aru, Bardet, Froome. Das sind auch halt einfach gewaltige Bilder. Also ich glaube, dass sie dieses Jahr schon noch sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass es ein bildtechnisches Spektakel auf jeden Fall mal wird.
Genau, und zwischen der dritten und der fünften Etappe, also der letzten Etappe, die nach Sonderbau führt, haben wir ja noch dann diese Opalküste, ja, zwischen Dünkirchen und Calais. Da ist ja auch Wind ohne Ende. Wir sind am Ärmelkanal, ja, an der knappsten Verbindung Richtung Großbritannien, Richtung Dover. Da ist auch Wind ohne Ende, also zumindest auf den letzten Kilometern. Das ist das, was ich vorhin und eingangs meinte. Jeden Tag eine Herausforderung, jeden Tag vielleicht Stress, auch für die sportlichen Leiter, ihre Teams da zu sensibilisieren, was ist möglich und was ist nicht nur möglich in Sachen Verteidigen, sondern was auch möglich in Sachen Offensive. Ja, wo können wir was versuchen? Wo sind die Möglichkeiten für Einzelkämpfer? Nicht jede Mannschaft ist ja so ausgestattet wie jetzt Emirates und Jumbo Visma, sondern da geht es ja auch um die Etappensiege. Gibt es ja Mannschaften, die haben nur diesen Plan, ja. Lotto Soudal, ja, DSM, ja, das sind Mannschaften, die wollen ja genau so ein Ding mal gewinnen, ja, John Degenkolb, da wissen wir doch alle, wo der hin will, ja, mit der Erinnerung von 2018, das ist doch logisch und das finde ich, das macht dieses Rennen in diesem Jahr ganz besonders. Man muss ein bisschen aufpassen mit Superlativen, aber ich maße mir jetzt einfach mal an, dadurch, dass ich hier diesen langjährigen Vergleich habe, was Streckenführungen angeht, also mir hat das von Anfang an schon bei der Präsentation sehr imponiert, wenn wir dann später in die Alpen kommen mit 2x Galibier. Boah, super.
Da geht einem schon so ein bisschen das Herz auf, allein von den Namen her. Aber bleiben wir noch bei dieser Etappe 5. Mini Paris-Roubaix, sagen viele. Wenn du mit den Fahrern jetzt allen gesprochen hast, wie groß ist die Ehrfurcht, die Angst vor dieser Etappe?
Also ich habe mit Fahrern über diese Etappe noch gar nicht so sehr gesprochen. Das mache ich dann tatsächlich vor Ort oder auch vielleicht am Vorabend nochmal. Ich erahne aber den Respekt vor allem von denen, die auf diesem Terrain eben nicht zu Hause sind. Ja, also wenn wir zurückblicken, wie war das früher, wenn die Spanier dort anrückten und teilweise Minuten verloren haben, habe ich mich immer gefragt, ja, warum Die wissen es doch, ja. Dann wieso fahrt ihr denn nicht im Frühjahr dahin und testet das aus und Material und so weiter und so fort? Wie gesagt, man braucht es nicht jedes Jahr. Das Spektakel, ich nenne es jetzt doch so, aber ab und zu kann man das mal einfließen lassen. Aber zu denen, es gibt ja immer die Kehrseite. Es gibt die Leute, die das total kritisieren und zu Recht auch vielleicht anmerken, warum müssen wir diese Gefahr in Kauf nehmen? Und dann gibt es die anderen, die denen das Herz aufgeht. Ja, also ich glaube schon, dass ein Nils Polit, ein Jonas Rutsch, ein John Degenkolb sagen, das finden wir aber ganz gut, dass es solche Etappen gibt. Ja, abwägen. Es gibt verschiedene Fahrertypen. Es gibt verschiedene Planer. Ich finde, seit Gouvenou das macht bei der ASO, bei der Tour de France, ist eine Vielfalt entstanden, die der Tour de France ganz gut tut.
Glaube ich auch. Wenn man Instagram so ein bisschen verfolgt hat, hat man auch gesehen, dass im Grunde jeder Gesamtklassementfahrer das schon einmal war. Pogacar ja sogar die Kopfsteinpflasterklassiker im Frühjahr gefahren. Auch sicher, er hat war ja auch gut dabei, aber das ist natürlich was anderes gewesen. Wenn man das sieht, ich glaube, es wird wieder so einen Zweikampf da geben zwischen, also so Fahrern wie Wout van Aert, die können das einfach gewinnen. Die haben aber natürlich auch noch eine zweite Aufgabe da bei diesem Rennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Abwägung. Für Jonas Rutsch wird es da sicher leichter, könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel da was zu reißen, als jetzt für Nils Polit, wenn Vlasov dabei ist, auch da wieder große Fragezeichen. Das ist dann sicher, glaube ich, so eine Abwägung in den Teams auch. Wer darf was erreichen?
Das ist finde ich, auch ein Riesenproblem. Man, wir haben Leute, hoffentlich wird er fit, Max Schachmann, ja, Nils Polit haben wir gesehen, dass er dazu in der Lage ist. Kemna wäre da auch in der Lage, hat er ja schon geschafft als Ausreißer. Aber inwieweit bist du halt dann gebunden in der Mannschaftstaktik? Ja, weil Vlasov für mich, nach den Eindrücken, die er hinterlassen hat, und ich habe mit Jens Zemke, seinem sportlichen Leiter, auch nochmal Kontakt gehabt, der sagt, der wird da nicht viel einbüßen jetzt durch den Ausstieg. Auch er ist quasi symptomfrei. Vlasov traue ich absolut den Sprung auf das Podium zu. Klar ist das ein deutlicher Anwärter auf zumindest mal Rang 3. Ja, und dann bist du in dieser Mannschaftstaktik vielleicht gefangen. Auf der anderen Seite hat Ralf Denk und auch Rolf Aldag immer gesagt, wir wollen Rennen offensiv gestalten. Und dazu gehört es natürlich auch, in Gruppen reinzugehen und sich nicht nur um den Captain zu drehen, ja, und den zu beschützen. Mannschaftstaktisch könnte man es durchaus natürlich verstehen, wenn es so wäre. Ja. Wenn man die Chance hat und, sagen wir mal, nach Planche de Béfi ist man total in Reichweite und ist alles da, der Vlasov ist gesund, ja, dann musst du natürlich wahrscheinlich abwägen und sagen, schicken wir Polit auf Sieg raus. Wenn du ihn rausschickst aus taktischen Gründen zum Warten, eine andere Geschichte, haben wir auch schon häufig genug erlebt, ja, was man so machen kann, ist ein spannendes Thema. Ich wünsche den Jungs, wir haben ja nicht so viele am Start, also Deutsche, ne? So eine Etappe
ziemlich ausgedünnt,
ganz
ja.
Nett, ne? Wenn wir die gewinnen.
Lass uns dann klein, jetzt sind wir irgendwie so auf Abwege zu Bora gekommen, lass uns da mal so einen kleinen Zwischenblock einfügen. Ich glaube, es ist ganz spannend, man hat jetzt beim Giro gesehen, wie gut die dann tatsächlich waren, wie gut es funktioniert hat, Formaufbau auf den Punkt mit Jai Hindley. Deshalb glaube ich auch, kann man denen ruhig vertrauen, wenn sie Vlasov jetzt da so drauf vorbereitet haben. Plus, sie haben natürlich auch, sind auch super aktiv gefahren. Also sie haben nicht dieses klassische Abwarten gemacht, sondern haben auch Sachen versucht. Am Schluss hat es super geklappt mit Kemna. Wie schätzt du die ein? Haben die nochmal so diesen Sprung gemacht, den es gebraucht hat, um bei den ganz Großen dabei zu sein?
Also was mir total imponiert, ist die Ruhe. Sie haben eine unglaubliche Ruhe. Das Frühjahr war ja nicht gut. Also das muss man sagen. Das haben sie selbst auch selbstkritisch gesagt. Und dann kam so ein Ding nach dem anderen. Beginnend bei meinem Lieblingsrennen, 1. Mai, ja, Sam Bennett, hat man wirklich nicht unbedingt damit gerechnet, ja, dass er das Ding abschießt. Aber die Leistung beim Giro d'Italia ist natürlich, also das muss man schon mal sagen. Also das ist ja keine Einzelleistung gewesen, wie die ganze Mannschaft da funktioniert hat. Die haben so viele Neuzugänge. Sie haben so viel verändert, auch in der sportlichen Leitung. Ich maße mir nicht an zu sagen, dass es nur daran liegt, dass man jetzt mit Rolf Aldag und anderen sportlichen Leitern da eine Grunderneuerung vorgenommen hat. Aber dass das auch so schnell greift. Ja, wir wissen alle, Radsport ist Mannschaftssport. Und wir wissen, wie lange das manchmal auch dauern kann, bis eine Fußball- oder eine Handballmannschaft miteinander harmoniert. Und dass das manchmal auch 2 Jahre dauert. Und bei denen hat es halt ein paar Wochen gedauert. Aber dann hat es richtig gefunkt. Das ist schon genial. Und ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Die hätten auch die Tour de Suisse gewonnen, wenn Vlasov da nicht hätte rausgehen müssen. Oder hatte wirklich außergewöhnliche Chancen. Ich habe mich mit Ben Zwiehoff unterhalten beim Abschiedsrennen von Marcel Sieberg in Bocholt am letzten Wochenende. Und er war auch der Meinung, klar, Das Ding hätten wir auch mitgenommen. Dann gehen die in die Tour de France rein mit dem Giro-Sieg, mit dem Tour de Suisse-Sieg, mit wichtigen Etappenerfolgen auch noch, die ja die Fahrer als Einzelnen, als Individuen auch nochmal stärker machen. Ja, da kannst du eigentlich bei der Tour de France nur gewinnen, weil was haben die denn dann zu verlieren? Wenn die Saison ist durch. Ja, also die Saison ist top. Die Saison, alles, was jetzt noch kommt, und also positiv kommt, ist überragend. Also, boah, ich hätte es nicht gedacht, dass sie so performen nach dem Beginn. Oder nochmal, das war so auch eingangs, ne? Ruhe behalten, und ganz offensichtlich hat genau das Ralf Denk und vor allem auch Rolf Allack der Mannschaft kommuniziert. Ruhe bewahren. Wir sind auf den Punkt bei großen Dingen da. Eingelöst.
Aber tun Sie sich nicht jetzt mit der Tour de France, wenn Sie Bennett dann wieder mitnehmen, da dann nicht eher keinen Gefallen? Weil wenn man jetzt die vergangenen Jahre anschaut, war ja das immer so ein bisschen auch das Problem, dass man halt dann vielleicht doch eben 2-3 Leute hatte, die halt dann nicht immer fürs Gesamtklassement irgendwie mitkämpfen konnten, weil man eben noch Sagan und so weiter dabei hatte. Ist es dann nicht jetzt wieder ein Problem, wenn man gesehen hat beim Giro, in was für einer Mannschaftsstärke, was da dann möglich war, und jetzt hat man dann doch wieder eben diese zwei Kapitäne mit vielleicht dann Vlasov, falls er dabei ist, und Bennett?
Zeigt aber die Vielseitigkeit einer Mannschaft. Mir sagt das was. Also mir macht das Freude, wenn ich eine Mannschaft sehe, die nicht nur fixiert ist auf Team Emirates. Ich meine, das ist ja klar. Ich meine, die fahren um den Tour de France-Sieg, und für mich ist er auch der klare Favorit, und das ist legitim. Und Sky hat das, oder Ineos dann später, hat das ja auch immer so gemacht. Ja, und die haben auch keinen Sprinter mitgenommen. Ich finde die Vielfalt besser, auf jedem Terrain irgendwie mithalten zu können, eine Option zu sein. Ja, ich finde es, also mir sagt es nicht so zu, einen Kapitän und 7 Helfer, alles drumherum zu basteln. Ich finde das ganz gut. Genauso habe ich es auch früher blöd gefunden, diese Sprinterzüge mit 7 oder 8 Mann anzufahren für Cipollini, ja, oder alle stellen sich in den Dienst von Zabel, sondern der Radsport hat sich ja auch verändert. Aber ich finde es gut, wenn man auf mehreren Terrains unterwegs ist und da was anstellen kann. Klar, dann kommt die Mannschaftstaktik hinzu. An irgendeinem Punkt hat man dann ja Klarheit, worum geht's denn hier tatsächlich. Aber sich die Optionen zu behalten. Was passiert denn? Vlasov stürzt. Zum Beispiel. Ja, oder hast du eine Armada von ehemaligen Helfern mit dabei, und was machst du denn dann? Ich finde das gut. So diese Ausrichtung von Bora finde ich gut.
Man hat es letztes Jahr bei Jumbo gesehen, was es dann eben auch ausmachen kann, wenn du eben noch Leute hast, die auf anderen Etappen was gewinnen können, und dann wird es halt trotzdem noch eine erfolgreiche Tour, auch wenn der Kapitän raus ist.
Und nur einen Sprinter mitzunehmen, das muss man dieses Jahr sagen. Also wir haben jetzt über die ersten Etappen gesprochen, nach Etappe 5. Da wird's schon dünn für Sprinter. Also da heißt es erstmal dann Tour der Leiden, wie man so schön sagt, wahrscheinlich. Ja. Ab da ist eigentlich nur noch berghoch für die Jungs. Da haben die keine Freude mehr.
Selbst diese Etappe, die nach Longwy führt, sieht ja, denkst du, am Anfang erstmal, ich meine, jetzt kenne ich Longwy, da waren wir ja schon, Sagan hat da mal gewonnen. Aber wenn du es erstmal auf der Etappe siehst, denkst du, ja, wahrscheinlich Norden Frankreich wird schon was für die Sprinter sein. Nee, dann siehst du natürlich diese Rampe am Ende, die letzten 3 Kilometer, und du weißt genau, dann macht ein Flachmann gar nichts. Ja, da wird Caleb Ewan nichts ausrichten können. Da brauchst du diese Klassiker-Leute, über die wir eben zum Teil ja schon gesprochen haben. Ja, das macht den Reiz der Tour de France aus, ja, dass es für jeden Fahrertyp irgendwie was zu gewinnen gibt. Ja. Auch endlich wieder mal ein richtig langes Zeitfahren am Ende, auch wenn es jetzt ein Sprung schon auf den vorletzten Tag ist. Aber auch die bekommen ja noch ihre Chancen, also wenn sie über die Berge rübergekommen sind. Ja. Aber das auch das zählt zu dieser Vielfalt und auch sicherlich gewissen Respekt. Ja. Pogacar, weiß ich nicht, ob der das so total cool findet, dass es am Ende noch so ein langes Zeitfahren gibt, das eben nicht zur Planche de Belfi hochgeht, sondern einen ganz anderen Charakter hat. Ja.
La Planche de Belfi haben wir dann eben schon bei der 7. Etappe, diesmal kein Zeitfahren, das war es ja dann beim letzten Mal eben. Wird trotzdem wieder sehr interessant, weil die letzten Meter wieder extrem steil werden. Also es ist nicht nur La Planche de Belfi, sondern wie sie es immer so schön nennen, Super Planche de Belfi. Mit dieser Rampe, die zum Schluss gar nicht mehr richtig geteert ist, sondern auch noch so leichter Schotter, bis zu 24%. Wir haben davor schon sicherlich irgendwie im Gesamtklassement vielleicht auch Angriffe, und man muss immer schauen, dass man dran bleibt, aber das wird so der erste richtig krasse Test am Berg, oder?
Ja, das wird er. Geraint Thomas hat ja in seinem neuen Buch über die Berge diese Ankunft und dem Schlussanstieg ein eigenes Kapitel gewidmet, habe ich gerade heute noch gelesen. Wurde ja, gab es ja so eine eigene Veröffentlichung. Ich freue mich darauf, weil es ist die Vielfalt Frankreichs. Wir brauchen nicht nur über die Alpen und die Pyrenäen zu reden, wir müssen über das Zentralmassiv reden. Da haben wir so tolle Ankünfte in den letzten und Passagen gesehen in den letzten Jahren. Und das Elsass ist, auch wenn es das wirklich das südlichste, fast schon der südlichste Punkt ist, das ist Radsportland. Ja, ist übrigens auch für die deutschen Fans eine Riesenchance, mal nah ranzukommen. Mal abgesehen von der dritten Etappe, die ist ja nur 18 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt nach Flensburg. Das ist total nah dran. Longwy ist auch nicht so weit weg. Das wird auch ein Zuschauermagnet werden und ich finde es gewaltig, wie sich so eine gesamte Region Haute-Saône dafür einsetzt, dass ich glaube in den letzten 10 Jahren 6-mal oder 7-mal zu Gast war. Da hat sich ja was total Neues entwickelt. Du brauchst eben nicht immer Alpe d'Huez, sondern du kannst auch neue Dinge in relativ kurzer Zeit entwickeln. Ich finde das super. Für mich übrigens dieses Jahr 2-mal La Planche de Belfi, weil am Ende der Tour de France der Männer geht es für mich direkt weiter mit der Tour de France der Frauen.
Absolut,
ja. Und die hat ja dort ihr großes Finale. Übrigens eine Etappe, die noch bedeutend schwieriger ist als die der Männer, weil da fahren wir noch über ganz andere Hügel, also Berge, vorneweg. Bei der Etappe der Männer ist es ja vor allem eigentlich der Schlussanstieg. Ne? Also da wartet ja tatsächlich die große Herausforderung erst. Ich finde es super. Das wird ein Festtag.
Dann springen wir mal ein bisschen, auch wenn natürlich noch viele interessante Etappen dazwischen kommen. Gibt auch noch einige Bergankünfte, die aber dann nicht ganz so steil sind, wo ich glaube, dass zwar was passieren kann im Gesamtklassement, wenn es jemand drauf anlegt, aber die jetzt nicht so prädestiniert dafür sind, wie dann zum Beispiel Etappe 11 und 12. Das sind die großen beiden Alpen-Highlights, du hast es schon gesagt. Sowohl bei der Etappe 11 geht es über den Galibier, als auch bei der Etappe 12. Etappe 12 dann die Königsetappe mit fast 5000 Höhenmetern, zum Schluss Alpe d'Huez. Man merkt irgendwie dieses Jahr, nachdem wir in den vergangenen Jahren da so ein bisschen von weg sind, du hast es vorher schon angesprochen, Thema Spektakel, man hat dieses Jahr wieder diese ganz großen, ehrfürchtigen Namen mit reingenommen, oder?
Ja, in der Tat. Also ich gehe mal auf den Tag vor Alpe d'Huez ein. Also da bin ich besonders gespannt. Da war ich noch nie. Col du Granon, ich meine, da waren sie auch erst einmal, ja, in den 80er Jahren. Ist ja zwar eine Passstraße, aber auf der anderen Seite ist eine Schotterpiste. Also man kann nur dort oben das Ziel machen. Weiterfahren ginge gar nicht. Da bin ich gespannt. Da bin ich auch irgendwie, wenn ich mal einen Ruhetag in Briançon hatte, nie hochgefahren. Das, ja, also ich habe es jetzt auch erst durch den Guide d'Histoire nochmal genau nachvollzogen, wie damals die Etappe war. Zweimal beim Galibier ist natürlich ein Hammer, vor allem dann am Tag nach Alpe d'Huez, weil da kommt der Galibier halt so früh. Also das wird für die, die im Gruppetto fahren und sich Sorgen machen um das Zeitlimit, natürlich eine brutale Herausforderung. Croix de Fer, der liegt ja dazwischen, das ist der zweite HC-Kategorieberg. Ist für mich einer der schönsten, in einer fantastischen Landschaft gelegen. So, und dann stehen dann ein paar hunderttausend Menschen oben auf dem Weg nach Alpe d'Huez. Die haben sich in den letzten Jahren ein bisschen rar gemacht, aber ich glaube, das ist ja auch mal eine Frage der Kosten. Ne? Also ich meine, die müssen ja auch Lizenzen bezahlen. Die Tour de France geht ja nicht jedes Jahr einfach mal aus Jux und Dollerei nach Alpe d'Huez, sondern da müssen ja auch Lizenzen gezahlt werden. Und wenn eine Region nicht bereit ist, das jedes Mal auch aufzuwenden, dann gibt es eben auch mal Lücken. Aber es gibt ja auch Alternativen. La Planche de Belfi, das ist doch schön, dass es auch mal was anderes gibt. Aber diese Etappe in der Alpe d'Huez mit 3x HC, das ist natürlich, boah, ja. Also für mich am Tag hochzufahren vormittags, ja, durch dieses Spalier der Menschen, sich Bier übers Auto kippen zu lassen von den Holländern in US, ja, das gehört ja alles dazu, ja. Und möglichst schnell noch Fenster zumachen. Sonst hast du den ganzen Mist drin im Auto. Ja, das ist super. Was wir da schon alles erlebt haben, angefangen von dem Sturz von Giuseppe Guerini damals, als ein Fotograf sich reingestellt hat, dann dieses Bergzeitfahren, 2004 war es, ne, glaube ich, ja.
Ja, mit einer Million Zuschauer damals.
Als die Tour de France wirklich an ihre Grenzen kam, ja, und sie dann auch danach gesagt haben, das können wir nicht mehr machen. Wir können nicht mehr ein solches Bergzeitfahren an einem Sonntag veranstalten. Das war das pure Chaos, dieser Berg sah aus, also wie wirklich, der heutzutage, so wollen wir gar nicht über Krieg reden, aber ihr wisst, was ich meine. Also es war erschütternd eigentlich, als man am Tag danach da runtergefahren ist, nach Bourg-d'Oisans, was da an Hinterlassenschaften waren. Trotz allem, das ist ein Mythos. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da erwarte ich, ich erwarte da einfach, dass ein Franzose um den Sieg mitfährt. Ja, da gibt es ein paar Dinge, die ihn liegen sollten. Ich habe meine Zweifel, dass es einer der Franzosen aufs Podium packt, aber so ein Ding zu gewinnen, ja, Ritterschlag ist mal das Mindeste,
wenn du das schaffst. Das wäre doch was für Thibaut Pinot aus der Gruppe, würde ich sagen. Genau. Wenn er nicht aufs Gesamtklassement. Das wäre, glaube ich, dann wäre alles vergessen, was die Jahre jetzt war.
Weißt du, ich habe so oft auf ihn getippt und ich habe ihn so oft auf dem Podium gesehen und jedes Mal habe ich volles Rohr daneben gelegen. Ich mache es jetzt nicht mehr, ja. Und dann umso besser, wenn er doch. Aber die Zeichen stehen eigentlich nicht darauf, sondern die Zeichen stehen bei ihm eigentlich eher darauf, dass er einen Etappensieg feiert. Ja, das, ich glaube, ist auch die wahrscheinliche Variante.
Ist das dann sogar der Nationalfeiertag? Ist das nicht sogar der Nationalfeiertag, dann die 12. Etappe? Kann das sein? 14.
Ja, ich glaube. Warte mal. Ja, ich glaub schon. Ja, richtig. Ja. Donnerstag, 14. Juli, richtig.
Dann wissen wir genau, warum sie es da hingelegt haben. Ja.
Das ist noch ein Hinweis für alle, die da hin wollen, die denken, Alpe d'Huez muss ich mir mal wieder anschauen. Du kommst mit dem Auto noch hoch am Tag, aber wenn man als Zuschauer hinkommt, da muss man weiter wegparken. Also sollte man besser ein Rad mitnehmen, mit dem Rad kann man noch schön hochfahren, im Auto kommt man da nicht
mehr hoch. Kleiner Tipp von mir. Also, es gibt eine Nebenroute, ja, von Allemont kommend, das ist ein Stausee, ja, und dann quert man an dem Hang entlang und meistens ist es offen. Ja, also man kommt dann bis kurz vor Huez, dann staut sich's. Also mit der abendlichen Abfahrt könnte schwierig werden. Aber diese Querung, also wir nutzen die abends, um wegzukommen vom Berg. Das klappt auch meistens ganz gut, weil unten ist natürlich das totale Chaos in Bourg-d'Oisans. Aber das ist so ein kleiner Tipp, den ich mal hätte. Und da kann man auch ganz gut sein Auto noch parken und läuft dann einfach mal 1-2 Kilometer. Abgesehen davon, wer das Rad dabei hat, der kommt sowieso noch hoch. Ja.
Ja, ich erinnere mich, ich war einmal dabei, habt ihr erst mich von Gap damals, glaube ich, gefahren. Ja. Und der zweite Tipp, nicht aufs Navi verlassen, weil da sind wir über irgendeinen Pass gefahren, über eine Schotterstraße, die dann irgendwann nur noch 1,50 Meter breit war und wir mit so einem großen 9er-Bus, in dem wir geschlafen haben. Ja, das war auch abenteuerlich, wie wir da unterwegs waren. Nicht immer aufs Navi verlassen, ruhig auch mal auf die Karte schauen,
wenn man
da
unterwegs also ist. Bei mir, warte mal, hier nebendran liegt noch, das zeige ich euch, nee, ist ja egal, ihr seht es natürlich nicht, aber ihr hört es und ich schwöre, ich habe es in der Hand, ja. Ich habe immer die größte Straßenkarte Frankreichs und die ganzen bunten Linien, die da drauf sind, sind die Strecken, die alle schon gefahren sind, früher mal. Dann weiß ich auch, die Kirche, die müsste ich doch irgendwie noch in meinem Repertoire haben. Mal schauen, 10. Etappe 2006 oder so, da habe ich doch schon mal was eingesammelt. Und irgendwann über die Jahre, genauso wie du es sagst, da merkst du dir natürlich Nebenrouten. Und genau bei der Tour de France kommt es eben drauf an, Karten lesen können, ist ein Riesenvorteil, ja, um von A nach B zu kommen und Ausweichrouten zu finden und dem Stauen irgendwie ein Schnüppchen zu schlagen und wegzukommen, nach Grenoble beispielsweise. Ja.
Wenn du schon gerade die Kultur ansprichst, du hast uns das letzte Mal vor 2 Jahren schon so eine kleine Preview gegeben auf dein Highlight. Damals war es, glaube ich, ging es um irgendwie einen DJ oder eine DJin, damals, die aus irgendeinem Ort kam. Weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber was ist dieses Jahr die besonderste Geschichte, die du jetzt schon weißt, dass du unbedingt erzählen willst auf einer der Etappen?
Es ist eine Etappe, die nach Megève führt. Nach Châtel. Châtel liegt bei Megève. Châtel ist die Etappe, die in Aigle startet und dann erst kurz vor dem Ziel wieder französischen Boden trifft. Und aus dieser Region kommt eine Skifahrerlegende. Der Mann ist mit 100 Jahren gestorben. Das ist so die Familie Neureuther in einer Person. Ja, Neureuther, Mittermeier, Felix, Christian. Und der Typ ist der Begründer der französischen Skischulen. Der ist eine Legende. Und in dessen Heimatort geht es. Und da haben wir Bilder gefunden auf YouTube, wie der in den späten 20er, Anfang der 30er Jahren bei Ski-Weltmeisterschaften unterwegs war. Das waren natürlich keine präparierten Pisten, sondern der fuhr staubig durch die Wälder, raste darunter. Sowas haben wir gefunden. So etwas überhaupt zu finden, da freue ich mich immer. Das ist so ein bisschen mein Stolz, sagen, so auch über den radsportlichen Tellerrand. Aber trotzdem beim Sport zu bleiben. Ja, sowas macht mir unheimlich Spaß. Es gibt auch einen Startort in Dänemark, da schaue ich einfach mal nach, wer kommt denn da aus diesen Orten? Ja? Wer ist denn da berühmte Persönlichkeit? Ja, da kommen die ganzen Fußballlegenden von Borussia Mönchengladbach her. Ja? Ulrich Lefebvre, der erste Torschütze des Jahres, 1971 in der Sportschau. Und Allan Simonsen. Jeder Gladbach-Fan wird sofort aus dem Sessel springen und sagen, Allan Simonsen, ja, das Idol meiner Kindheit. Genau, der kommt aus einem Startort der Tour de France-Etappe. Solche Dinge mag ich, wenn man die findet. Ich habe mich ein bisschen davon entfernt, über jedes Gotteshaus zu wissen, wann es erbaut wurde und wann der Turm zusammengestürzt ist, sondern ich bin mehr auf der Suche nach diesen Randgeschichten, über die ich mich selbst amüsiere und hoffe, dass der Zuschauer es auch lustig findet. Ja, genau.
Das macht es ja eben auch aus, dass man eben den Juli dann auch mal auf der Couch verbringt, selbst wenn es draußen schön ist und eben solchen Geschichten lauscht, während man Radfahrern zuschaut, wie sie durch Frankreich pilgern. Das ist ja das Schöne an der Tour de France. Da gehört ja nicht nur der Sport dazu, sondern das ist ja sicherlich auch ein wichtiger Gesichtspunkt für den Erfolg dieser Rundfahrt.
Worauf ich mich auch freue, ist, wir machen eine Geschichte, eine Kooperation, hört sich jetzt so technisch an, aber der Kinderkanal, der Kika, ist auf uns zugekommen und sie wollen, dass jeden Tag Fragen von Kindern beantwortet werden, dann auf ihrer Seite und im Programm und so weiter. Ich werde das aber auch offensiv bei uns in den Übertragungen im ersten anschieben, weil es natürlich eine tolle Geschichte ist, Kinder für den Sport zu begeistern. Ja, andere Menschengruppen, die sonst klassisch die Tour de France. Also es war eine Idee vom Kika und das werden wir werden auch ein Maskottchen dabei haben von denen, wenn es hoffentlich rechtzeitig ankommt. Ich finde das cool, ja. Dann bin total gespannt, welche Fragen von den Kindern kommen. Die werden sich im Speziellen natürlich auch an Fabian Wegmann richten, ja, weil er natürlich eine große Erfahrung hat. Ich ahne, welche Frage da als erstes kommt, könnte mit dem Straßenrand und Anhalten zu tun haben. Aber ist auch egal. Wenn die Frage wichtig ist, dann werden wir sie
beantworten. Aber die kommt ja jedes Jahr, egal ob von Kindern oder von anderen Zuschauern,
die
oder?
Die kommt immer. Aber da habe ich echt Bock drauf, ja. Und das werden wir jeden Abend dann aufzeichnen und dann im Kika überspielen und das natürlich auch bei uns im Programm thematisieren.
Ich glaube, wir können jetzt gar nicht auf alle Etappen eingehen. Das ist sowieso unrealistisch. Wir wissen eh noch nicht, wer mitfährt. Ich glaube, wir haben auch schon über die wichtigsten gesprochen. Gerade auch in den Pyrenäen nochmal eben die Peyragüe-Etappe mit dieser super steilen Ankunft da hoch, ja, auf diesen Flugplatz. Wir würden gerne, glaube ich, auch noch mit dir über die deutschen Fahrer sprechen. Wir haben schon gesagt, es sind nicht so wahnsinnig viele dabei. Es waren schon mal mehr. Also ein paar fallen gesundheitlich wahrscheinlich auch aus. Max Walscheid ist, glaube ich, noch so ein bisschen auf der Kippe. Bei euch in der Tour-Vorschau war er dabei. Sicherlich auch einer für die ersten Tage eigentlich, wenn er dabei sein kann eben.
Jetzt mal abgesehen davon, dass er da was machen kann, das finde ich einen so unglaublich sympathischen Menschen. Und ich meine, der hat ja auch eine Menge durchgemacht. Ne? Also wie er sich wieder rangearbeitet hat, hat er auch bei uns gesagt, wie schwer das war und dass er das fast ein bisschen unterschätzt hat, wie lange das alles gedauert hat. Ich würde es dem vom Herzen gönnen. Ich gönne es jedem von denen, weil ich zu allen diesen Fahrern ein gutes Verhältnis habe, weil die, ich finde, alle super sympathisch rüberkommen. Ja? Man kann sich mit jedem total freuen, wenn die was reißen. Ich finde es unheimlich schade, dass wir so wenige, weil es bieten sich eigentlich noch mehr an. Ja, also wir könnten auch locker 10, 12 vertragen auf der Startliste nächste Woche. Es sind vielleicht nur 7. Ich weiß nicht, wie ihr ungefähr rechnet. Ja, Walscheid wissen wir in der Tat nicht, könnte dann der 8. sein. Aber sehr viel mehr werden es leider nicht werden. Und wir müssen auf Fluchtgruppen setzen. Also auf was sonst eigentlich, ja. John, das weiß er selbst, ja, aus dem Massensprint macht er das nicht aus der Gruppe raus, ja, wenn sie ihn mitnehmen, weil natürlich auch jeder weiß, ey, nach Arnberg mit Degenkolb, Fünfergruppe, das wird aber blöd, haben wir ja gesehen, wie es 2018 lief, da waren sie zu dritt und er gewinnt das Ding dann. Ich würde es lieben gern nochmal genauso kommentieren. Er hat ja nichts mehr zu beweisen. Mein Gott, mit Mailand, Sanremo und Paris-Roubaix 2015, mit der 2018 der Tour de France-Etappe, mit den zig Erfolgen bei der Vuelta in Frankfurt gewonnen. 1. Mai damals war sein Durchbruch. Aber ich sag mal, eine Tour de France ohne deutscher Etappensieg, das wäre schon schade. Ja, klar. Ich meine, wir haben mit Greipel und Kittel damals Flachetappen gehabt, da konntest du ja fast einen Hunderter draufsetzen und sagen, ja, einer wird's schon machen. Das wird schon klappen. Ja. Von diesen Seriensiegen müssen wir uns jetzt mal verabschieden. Auf eine Weile. Leider. Schade.
Ich weiß, also es ist natürlich schade, dass wir keine Seriensiege mehr haben von den Sprintern, aber ich finde, wenn man so schaut, was wir für deutsche Radfahrer jetzt wieder haben, also Lennart Kemner ist, glaube ich, das beste Beispiel, was der beim Giro alles gemacht hat, ist jetzt ja. Wohl auch noch nicht ganz sicher, ob er jetzt zur Tour mitkommt, aber es sind einfach jetzt andere Fahrertypen, die aktiver fahren, die auch Lust haben zu attackieren und anzugreifen, die für einen spannenden und attraktiven Radsport stehen. Ich glaube, das ist schon sehr schön zu sehen, diese Fahrer da, jetzt ja. Deutsche Fahrer dabei zu haben.
Und es liegt, glaube ich, auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es liegt auch in unserer Verantwortung der Medien, der Journalisten, und damit beziehe ich mich natürlich ein, zu sagen, Borans Grohe ist nicht eine Mannschaft mit zwei oder vielleicht maximal drei deutschen Startern, es ist eine deutsche Mannschaft. Und sie hat halt einen Kapitän, der heißt Vlasov. Aber wenn der FC Bayern spielt, freuen sich die Menschen auch, wenn der Pole Lewandowski ein Tor schießt, ja, oder welcher Spieler, welcher Nationalität auch immer, es bleibt ja der FC Bayern. So, und so bleibt auch Borans Grohe die einzige deutsche Mannschaft. Und ich glaube, diesen Verweis muss man immer wieder bringen und nicht nur auf den einzelnen individuellen Fahrer schauen, weil der einen deutschen Pass hat, sondern auch herausstellen, das ist eine deutsche Mannschaft. Oder da sind viele deutsche sportliche Leiter im gesamten internationalen Rennzirkus mit dabei, die das Geschehen leiten. Ja, ich glaube, das muss man immer wieder ein bisschen auch voranstellen. Ja, und trotz allem, klar, ist es toll. Wir merken das ja auch an den Reaktionen, wenn dann als Polit damals um den Sieg fuhr, ja, was da passiert, wie das explodiert, wie die Leute schreiben, Kemner damals da das Ding gewonnen hat. Ja, und das sind ja keine Siege, die auf den letzten 50 Metern entstanden sind, sondern die zeichneten sich ja über Kilometer ab, dass es dann irgendwie immer kleiner wurde und dann ist es plötzlich nur noch Duell 1-1. Ja, das ist, von den Dingen können wir natürlich nicht genug haben. Das ist ja logisch, ne?
Ich glaube auch, dass sich langsam so ein bisschen durchsetzt, auch dass, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Jonas Rutsch schaut, du hast ihn vorher schon genannt, der hat eine unglaubliche Leistung bei der Tour de Suisse abgeliefert und ich glaube langsam, und er ist jetzt nie um Sieg gefahren, um Etappensieg, Nico Denz hat einen geholt, was natürlich auch hilft, aber Jonas Rutsch hat eine unglaubliche Leistung abgeliefert, die waren nur noch zu zweit und er ist kein Bergfahrer, bleibt aber ewig dran und ich glaube langsam kommt es auch so in Bewusstsein, ich glaube ihr legt ja auch einen Fokus drauf, die Kollegen von Eurosport oder jetzt in anderen Podcasts, dass solche Leistungen eben auch, das ist eine Weltklasse-Leistung, die er da abgeliefert hat, ja.
Genau, und er hat sich das echt verdient, nicht nur durch die Tour de Suisse, sondern er hat ja auch einen sehr guten Eindruck im letzten Jahr. Das war sein Debüt. Da ahnt man, mit welcher Nervosität ein Radprofi da reingeht, zum ersten Mal zur Tour de France zu fahren. Das ist fast das Ziel jedes Jungprofis. Also ich habe vorhin erwähnt, als ich mit Ben Zwiehoff mich jetzt unterhalten habe am vergangenen Wochenende, habe ich ihn auch mal, weil wir uns persönlich noch nie begegnet sind, habe ich ihn gefragt, was sind so deine Ziele? Wo willst du hin? Wo siehst du dich? Und sagte ich, natürlich will ich die Tour de France fahren. Ja, das ist ja nachvollziehbar. So, und so ist es Jonas Rutsch auch gegangen, hat sich mal gezeigt, er war mal im Bild, die Mannschaft hat seine Leistung gewürdigt, er hat das eingelöst, was man von ihm erwartet hat. So, und jetzt kommt dann irgendwann der nächste Step, der nächste Schritt. Ja, genau zu wissen, wo liegt meine Chance, Freiheiten zu bekommen, Zutrauen zu bekommen. Ja, Jonas Rutsch habe ich natürlich, weil er ist ja nun hier auch Hesse, ja, so wie ich, länger schon in der Beobachtung und ich fand das schon faszinierend, auch mal zu erfahren, wie die ihn entdeckt haben, ja, die Beobachtung seiner Leistungsdaten, mein Gott, hat der eine Maschine, was der für Leistungswerte hat und so, ne? Und manchmal ist auch so ein Schritt über, ich sage jetzt mal einen Umweg, ja, Education First ist ja keine schlechte Mannschaft, um Gottes Willen, ja, aber es muss nicht vielleicht der erste Schritt dann bei der deutschen Mannschaft sein, sondern so ein bisschen abseits des totalen Fokuses sich zu entwickeln, kann immer noch bei denen fahren später, tut ihm vielleicht ganz gut, ja. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das wieder geklappt hat und hoffentlich bleibt er gesund, ja, hoffentlich bleibt er gesund.
Nächstes Jahr immerhin mit Carapaz dann, Education First. Das ist ja jetzt schon rausgekommen. Also so schlecht ist die Mannschaft sicherlich auch nicht. Das,
nein.
Das ist richtig. Ja. Lass uns noch über die Trikots der Tour de France sprechen. Zumindest über die, die man schon vorher ein bisschen vorausschauen kann. Das Bergtrikot zum Beispiel ist für mich immer ein Trikot. Das ergibt sich auch meistens während so einer Rundfahrt, wer letztendlich dann darauf geht. Meistens ist es am Ende irgendein Franzose, der vielleicht dann keine Ambitionen mehr im Gesamtklassement hat und deswegen dann darauf geht. Aber ich glaube, die beiden Trikots, über die wir auf jeden Fall sprechen können, sind gelbes Trikot und grünes Trikot. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, gelbes Trikot. Alle sprechen natürlich über diesen Zweikampf Pogacar gegen Roglic. Klar, es werden auch noch andere mitspielen, aber lass uns mal kurz bei den beiden bleiben. Wir haben schon gesagt, am Anfang Windstaffeln, eventuell schon die ersten Attacken. Dann kommen diese schwierigen Bergetappen und zum Schluss die 20. Etappe, dann eben dieses lange Zeitfahren, wo jetzt die Frage ist, liegt es Roglic mehr? Es ist flacher, auch wenn zum Schluss nochmal zwei kleine Hügel sind. Wenn man die letzten Jahre aber gesehen hat, kann Pogacar auch ein flaches Zeitfahren gewinnen. Also da ist jetzt wirklich dann die Frage, liegt dieses lange Zeitfahren dann Roglic mehr als Pogacar bei so einer Tour de France?
Also ich finde, es führt kein Weg an Pogacar vorbei. Und das kommt eben noch dazu. Also erstmal ist er in Form. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen. Auch wenn er natürlich nicht in diesen Fokus gefahren ist, weil er wieder in der Heimat fährt. Was übrigens, hat ja nichts mit Schonung zu tun, sondern das ist fast eine Ehrerbietung. Jetzt sind sie auch noch durch seinen Heimatkaff gefahren, da Komenda. Das finde ich einfach super. Das ist ein klares Statement. Das ist ein klares Bekenntnis zu seinem Heimatland und sagt, ich unterstütze diese Rundfahrt. Was uns natürlich gefehlt hat, ist diese Auseinandersetzung mit den anderen. Ja, das wäre natürlich schon mal interessant gewesen. Also, ich glaube, wir müssen uns keine Gedanken über seine Form machen. Also, es waren keine Anzeichen zu entdecken. Aber dazu kommt halt einfach noch, diese Mannschaft ist ja sukzessive noch verstärkt worden. Ja, die haben ja ihre Lehren aus dieser vermeintlichen Angreifbarkeit noch gezogen. Ja, um ihn herum ist noch mehr entstanden. Wir haben eine Vielfalt von Fahrern, die ihn beschützen können, eine Vielzahl, ja. Man könnte jetzt sagen, wenn er nicht stürzt, aber ich halte ihn für ganz schwer angreifbar. Auch wenn diese Mannschaft Jumbo-Visma wirklich genial besetzt ist, großartig, aber ich finde, er ist diesen Tick einfach voraus. Ja, und der wird ja auch nicht müde. Es war ein Kollege von mir, Hendrik Deichmann, war vor Ort in Slowenien und hat ein Interview geführt mit dem Vater von Tadej und auch mit dem besten Freund und dem ersten Trainer. Und da kam raus, ich habe die Übersetzungen schon gelesen und mir die Interviews auch angehört, die zum Teil auf Englisch geführt wurden. Da versteht man erstmal, was hinter diesem Tadej Pogacar tatsächlich steckt. Ja, das ist keine Versessenheit, das ist eine totale, der hat Spaß an diesem Sport. Der hat sich unglaublich schon als Jugendlicher hineinversetzt, was das bedeutet. Das ist sehr, sehr interessant und das hatten wir im Vorfeld der Tour de France auch in der Redaktion uns überlegt, die Antwort zu finden, wer ist Pogacar? Dass das ein sensationeller Radfahrer ist, das wissen wir alle. Wir wissen, wo der die Tour de France gewonnen hat, die letzten beiden Auflagen, welche Stärken der hat am Berg und so weiter und so fort. Ja. Aber was steckt denn dahinter? Das hat uns interessiert und deshalb haben wir da jemanden hingeschickt. Ich weiß noch gar nicht genau, wie wir es dann verpacken, ob in kleinen Episoden rein bei den wichtigsten Etappen. Wir werden es alles online stellen, aber das fanden wir alle unheimlich spannend. Die Frage war, ja, gelbes Trikot. Ja, also ich finde, es führt an dieser klaren Favoritenrolle keinen Weg vorbei.
Ich glaube, man kann da einfach wenig dagegen sagen. Ja, Roglic hat immer wieder Probleme auch gehabt an den letzten Tagen. Jetzt hat man immer wieder gesehen, aber er ist einfach der klare Favorit. Ich glaube, so muss man es einfach darstellen. Er ist auch noch so jung. Er hat auch wirklich, wie du gesagt hast, überhaupt kein Anzeichen von irgendeiner Art von Schwäche. Also jetzt hat er einmal da Zeit verloren am 2018 an der Windstaffel, aber seitdem ist es jetzt auch nicht mehr auffällig gewesen, dass er da große Probleme hat. Ich finde es auch so verrückt, dass wir saßen vor 2 Jahren hier zusammen und haben so am Rande über ihn gesprochen. Und jetzt sitzt man hier zusammen und denkt, ja, also wer soll ihn eigentlich schlagen? Also es ist irgendwie, man muss so auf so eine Gemeinschaftsproduktion von Jumbo hoffen, Vingegaard, der auch super aussah jetzt in der Dauphiné. Ich glaube, das ist so die Chance. Ich glaube, die spannende Frage ist dann, wen ordnet man als drittbesten ein oder drittstärksten Fahrer? Ist es schon Vingegaard vielleicht oder Vlasov? Ich weiß nicht, wie du natürlich alles unter dem Vorzeichen, wer fährt dann wirklich mit, aber ich würde fast schon sagen, dass Vingegaard auch ein Kandidat ist, als drittstärkster da in diese Tour zu gehen.
Ja, weil der hat ja die Fähigkeit, eben genau an den Favoriten dran zu bleiben. Klar, wenn sie mannschaftstaktisch was versuchen und gehen mit einer Doppelspitze dann rein in die Berge und einer bricht dann vielleicht mal zusammen. Aber das hat er ja letztes Jahr gezeigt, Vingegaard, dass er eben dann nicht kaputt geht. Ja. Wenn, dann schaffen sie es nur über die Mannschaft. Aber nochmal, ja, Emirates hat sich so gut verstärkt da, haben das auch im Prinzip ausgeschaltet. Dritter Platz, das ist, glaube ich, aber dafür gibt es kein Trikot, ja. Aber das ist echt eine spannende Geschichte. Ich glaube, da machen sich einige Hoffnungen. Das ist eine Ehrung, die dann in Paris ja doch sehr groß ist. Ja, da zu stehen am Ende vor dem Triumphbogen, das hat schon einen großen Wert, auch für einige Mannschaften. Ich würde jetzt mal rein auch ja aus der Sympathie heraus und aus dem Selbstbewusstsein von Bora Hansgrohe sagen, wäre eine Wahnsinnsgeschichte, wenn Vlasov das als Kapitän schaffen sollte. Die Mannschaft hat das bewiesen, dass sie es drauf haben. Ja, warum nicht?
Für mich ist es aus dem Herz heraus, und es verwirrt mich selbst, das zu sagen, dann Ineos mit Geraint Thomas. Also, dass man doch aus dem Herz heraus sich wünscht, dass die gut abschließen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber dieses Jahr ist es irgendwie so.
Aber weißt du, das liegt, glaube ich, auch daran, dass sich der Charakter der Mannschaft verändert hat. Dass sie offensiver fahren und dass es nicht mehr dieses totale Kalkül ist, dieses totale Beherrschende. Das hat uns doch, glaube ich, echt genervt. Also diese große Zeit mit Sky, als sie noch so hießen, meine Mannschaft war ja immer die gleiche, ja. Dieses total Dominante ist ja weg. Und das tut aber den Sympathiewerten ganz gut. Ja, also von, ja klar, natürlich, du hast völlig recht, ja. Wahrscheinlich muss man ihm viel, viel mehr darauf setzen, aber es ist eine breite Anzahl von Fahrern, von Teams, die sich Hoffnung machen können, da das Podium mitzubesetzen. Ja.
Und dann geht es natürlich auch noch um das grüne Trikot.
Keine Ahnung. Ich sag's euch ganz ehrlich. Weil das auch da dann, ja klar, kannst du jetzt auch Wort von Art sagen, ne? Logo, ja. Aber was sollen die halt noch alles machen? Du musst dich vielleicht dann doch auch irgendwann entscheiden. Naheliegend wäre das natürlich von dieser Komplexität, von diesem Fahrertyp, der auf so gutem, auf vielen Terrains einfach klarkommen kann. Aber ehrlich, ich bin da ein bisschen ratlos. Wenn ich da tippen sollte, da erwischt er mich mal komplett auf den falschen Fuß, bin ich ganz ehrlich.
Naja, er sagt, zumindest hieß es immer von Jumbo, dass sie sich im Winter zusammengesetzt haben und gesagt haben, Wout soll auf jeden Fall aufs grüne Trikot gehen dürfen. Ist aber die Frage, er wird es, wenn dann, komplett alleine machen müssen. Davon ist auszugehen. Und das ist die Frage, ist das möglich? Also klar, er hat es gezeigt, er kann auch in diesen Sprintfinals gewinnen, hat letztes Jahr auf der Champs-Élysées gewonnen, definitiv, das kann er. Er kann auch mal auf diesen schwierigeren Etappen Punkte holen, er hat letztes Jahr Mont Ventoux gewonnen, sammelt beim Zeit.
So ein Ding, ne? Ja. Wo dann vielleicht noch 7, 8 Leute übrig bleiben, hat er da eine Riesenchance, so ein Ding zu gewinnen, klar.
Aber ist die Frage, reicht das eben am Ende, wenn die anderen Sprinter dann die komplett darauf gehen?
Im Prinzip muss man sagen, hätte eigentlich so ein Fahrer das genau das verdient. Weil es geht ja darum, Punkte zu sammeln. Und zwar im ganzen Verlauf der Tour de France. Auch beim Zeitfahren gibt es logischerweise Punkte, wenn auch nicht in dieser Menge. Ja, weil wir alle wissen, dass es diese Abstufungen gibt. Aber das ist ja einer, der auf fast jedem Terrain irgendwie was einsammeln kann. Und das soll ja eigentlich der Ausdruck sein, der Punktbeste und nicht der Sprintschnellste. Von daher ist es natürlich von seiner Charakteristik her ein total interessanter Name und Favorit, klar, logisch.
Einer, der es nicht machen wird, der aber für Spektakel stehen wird, ist, glaube ich, Van der Poel. Er sagt immer wieder, dass das nichts für ihn ist. Wir haben während dem Giro mit Felix Gall gesprochen, der hat auch noch mal erwähnt, dass es für das Auto unmöglich ist, mit ihm eine Taktik zu besprechen, sondern der macht einfach, was er will.
Ja.
Und am Ende gewinnt er dann zweit.
Ich glaube, davon kann man mal ausgehen. Aber das sind doch Fahrertypen. Evenepoel gehört ja auch dazu, zu dieser Generation der fast Unberechenbaren. Das hat doch den Radsport animiert, ja. Und diese ganze Mountainbiker-Szene, die da jetzt, und Crosser-Szene, die da mit reinkommt, das ist doch super. Es hat animiert die Rennen. Es sind ja nicht nur die Strecken, sondern auch die Fahrertypen. Ja, und genau dafür steht der eben auch, ja. Und Van der Poel, super, ja.
Er gibt natürlich noch ein paar interessante Fahrer. Julien Alaphilippe, weiß man nicht, wie fit ist er nach seiner Verletzung, kommt er schon wieder zurück. Und ansonsten können wir jetzt noch stundenlang drüber reden, aber da kann ich jetzt schon mal verweisen, wir haben noch mal eine extra Folge, wo wir zu allen Teams, zu allen Fahrern dann noch mal eine genaue Vorschau machen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier zum Abschluss alle noch den provisorischen Podest-Tipp. Wer holt's? Wer wird Zweiter? Wer wird Dritter?
Ich unterbreche dich einmal noch, lass uns trotzdem noch ganz kurz über das Bergtrikot reden.
Okay.
Weil das war natürlich auch eine Geschichte, bei der du gesagt hast, ja super, und dann gewinnt der Pogacar auch noch das Bergtrikot. Und diese Abschaffung der doppelten Punkte im Ziel, finde ich eine ganz wichtige Entscheidung, dass du eine Chance hast, auch aus einer Fluchtgruppe heraus, ja, vielleicht die letzte oder die vorletzte Bergwertung zu gewinnen und dass das an der Endabrechnung dann vielleicht auch reicht. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Dadurch haben die Franzosen dann auch wieder eine Chance, ja. Und das war blöd, ja, diese verdoppelten Punktzahlen, die es ja gab. Das finde ich gut so, dass das wirklich ein offensiv starker Fahrer, der aber vielleicht nicht über 160, 180 Kilometer das komplette Programm durchfahren kann, dass der trotz allem jetzt eine bessere, eine höhere Chance hat. Das finde ich unheimlich gut und unheimlich wichtig, weil da die, eben die Anzahl derer, die eine Chance sich ausrechnen können, auch größer wird. Ja. Und nicht auf einer Etappe vielleicht alles entschieden wird. Ne?
Dazu noch ein Satz, was mir gefallen hat, ist, dass er es aber nicht zufällig gewonnen hat, sondern man hat dann schon auch gemerkt letztes Jahr, dass er es wollte dann irgendwann. Also, dass er selbst es gemerkt hat. Das fand ich erstmal gut. Also, dass er jetzt nicht durch Zufall da reingekommen ist, sondern dass sein Team dann hinterher gefahren ist und er wirklich versucht hat, das dann auch zu kriegen.
Dass er der beste Bergfahrer ist, das steht ja außer Frage. Aber ich meine, der geht mit dem ganzen Kleiderschrank nach Hause, gelb, weiß und gepunktetes Trikot. Und das ist ja irgendwie bei so einer Siegerehrung auch doof.
Nee, absolut. Ich bin da auch voll bei dir. Ich fand's nur schön, dann auch zu sehen. Es spricht ja auch dafür, wie du schon gesagt hast, wie viel Lust er hat auf Radfahren, auf Attackieren, auf Gewinnen und dann sowas auch noch mitzunehmen. Also es spricht ja auch irgendwie für ihn, dass es nicht nur Zufall ist, sondern dass er dann da irgendwie alles reinlegen kann.
Ja.
Okay, Podest-Tipps.
Pogacar, Roglic, Vlasov.
Jetzt schon angekündigt, wenn wir es auch Pogacar, Roglic und Geraint Thomas.
Ja, ich muss jetzt, ich sag, es schafft endlich mal Roglic. Irgendwie muss ja einer was dagegen sagen. Roglic gewinnt das Ding knapp vor Pogacar und dann kommt auch Geraint Thomas, kommt aufs Podest. Er battelt sich mit Vingegaard.
Wunderbar. Florian, danke dir für deine Zeit. Hat wie immer sehr großen Spaß gemacht. Irgendwann müssen wir uns eine 5 Stunden wie eine lange Flachetappe nehmen und über Radsport sprechen, irgendwann im Winter.
Ja, sehr gerne. Es macht Spaß mit euch. Und ich freue mich, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, ich freue mich unglaublich auf diese Tour de France, was vielleicht auch daran liegt, dass ich im letzten Jahr direkt von der Fußball-Europameisterschaft kam und dann erst auf der 6. Etappe eingestiegen bin. Ich will nicht sagen, dass das ablenkt. Ich habe trotz allem, als ich in Budapest oder in Bukarest und wo auch immer ich war, natürlich tagsüber die Tour de France geschaut, aber man kann das dann nicht mit hundertprozentiger Konzentration verfolgen, wenn du abends ein EM-Spiel in Wembley hast. Das ist nicht möglich. Und diesmal ist der Fokus ganz klar auf der Tour. Die Strecke ist genial. Und deshalb freue ich mich total drauf. Ja, das ist. Und dazu so viele Ansätze. Vor 25 Jahren, ne, also mit meiner ersten Tour de France, mit dem Sieg von Jan Ullrich, als ich einfach als junger Typ auch gemerkt habe, boah, was in einem Sport möglich ist, wenn dann so eine ganze Nation plötzlich sich gelbe T-Shirts überzieht. Das wird dieses Jahr nicht der Fall sein, aber wir haben immer noch genug Leute, die sich für den Radsport interessieren in Deutschland. Und vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn das Menschen berührt, die selbst auch auf dem Rad aktiv sind oder die sagen, ich bin dabei geblieben, ja, in diesen letzten Jahren und es nicht eine Massenhysterie ist. Ja.
Können wir vielleicht auch noch mal kurz verweisen, ihr habt auch eine Dokumentation dazu gemacht, soweit ich weiß. Lukas, du weißt, wann die läuft, oder?
Ja, es kommt jetzt eine Doku-Serie am 25. raus. Also wenn die Folge rauskommt, dann dürfte auch bald die Doku-Serie schon starten. Und am 2. Juli gibt es dann nochmal einen Dokumentationsfilm. Da geht es nochmal um Jan Ullrich als Person. Wird nochmal groß aufgearbeitet. Können wir auch sagen, werden wir auch nochmal während der 13. Etappe der Tour de France dann drauf sprechen, weil sich da dieses Zeitfahren, dieses berühmte von Jan Ullrich in Saint-Étienne jährt und auch die 13. Etappe wird dann wieder in Saint-Étienne sein. Also auch da werden wir während der Tour nochmal ausgiebig drüber sprechen. Aber auf jeden Fall guter Hinweis von dir, Jonas, auf die Doku dann in der ARD-Mediathek demnächst.
Genau, einer der Autoren ist Uli Fritz und der war jahrelang der Mann, der Jan Ullrich porträtiert und begleitet hat. Wir hatten ja da klare Zuständigkeiten. Bei mir waren es Erik Zabel, Jens Vogt, Jörg Jaksche beispielsweise auch. Aber Uli war immer an Jan Ullrich dran. Das lohnt sich in der Tat, weil es gab auch eine sehr interessante Begegnung zwischen ihm und Lance Armstrong mit sehr bemerkenswerten Aussagen über dieses Verhältnis zu Jan Ullrich und wie er diesen Menschen, vor allem diesen Menschen, erlebt hat in den letzten Monaten und Jahren. Also das sind Aspekte, mit denen man vielleicht auch gar nicht so sehr rechnet.
Das ist doch mal eine gute Vorschau. Also damit kann man sich schon mal auf die Tour de France vorab einstimmen. Ja. Und dann 1. Juli geht's los. Wir werden dir gebannt zuhören, Florian. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und viel Spaß bei der Tour de France.
Vielen Dank. Grüße.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
Was ab ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.